Ein herzliches Willkommen zum IT-Keller Nummer 31. Heute darf ich begrüßen. Ui, jetzt muss ich. Bernhard.
Hallo.
Ah, oh, Vorsicht, es war laut. Entschuldigung. Stefan.
Hört ihr noch oder läuft ihr schon?
Oi, okay, du machst schon wieder Werbung und du bist irgendwie leise. Wer bin bist leise. Du? Du bist Nummer 1, ja?
Ich bin 1. Ich bin die Nummer 1.
Du bist die Nummer 1. So, Ulrich.
Hallo.
Hallo. Und ja, meiner einer wie immer.
Warte, ich Wer bist denn du?
Ich bin der Matthias.
Der Lippenblut nicht.
Gut, ja, wir haben eine Folge auslassen. Es war so wegen Weihnachten,
Silvester. Heilige Drei Mag Könige.
Ja, genau. Eigentlich haben wir nicht auslassen, oder? Es gibt die 30er und jetzt haben wir die 31er.
Es gibt die 30er und jetzt gibt es die 31er, ja. Natürlich. Ja. Ja, soll ich gleich kurz drüber erzählen? Ich war zum ersten Mal offline mit IT-Keller unterwegs und war bei den Jungs von Patchbox. Kann man sich anhören. Ist mittlerweile, ich weiß gar nicht, wann ich es gepublished habe. Ja.
Sag vielleicht kurz Patchbox und das Thema.
Patchbox ist ein Startup, die machen lustige Netzwerkverkabelungstools. Mehr oder weniger. Einfach anhören, einfach anschauen. Man kann das schwer erklären, glaube ich. Mhm. Es sind so Kabelzüge, also man hat quasi, das Ding ist eine Höheneinheit groß, steckt man in den Netzwerkschrank. Da drinnen sind 24 Kabel und die kann man jeweils an den Enden rausziehen und dann halt patchen. Mhm. Und das Coole dabei ist, du hast automatisch eine Kabelorganisation dabei. Ne? Und das ist eigentlich...
Ist wirklich sehenswert.
Ist wirklich nett. Wirklich
also nett. Und die Konkurrenz arbeitet mit 4 Höheneinheiten und kompakt, die arbeiten über die gesamte Recklänge, also sprich nach hinten raus. Und nur einer
Höhe. Ja, die gesamte glaube ich gar nicht.
Nicht die gesamte, aber zumindest einmal die Tiefe halt. Ne?
Und du kannst irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viele Meter kannst du insgesamt rausziehen. Mhm. Also du kommst bei einem, glaube ich, 24 Höheneinheiten Schrank und du hast das in der Mitte, kommst du von unten nach oben. Ja. Irgendwie so. Ganz genau weiß ich die Zahlen jetzt auch nicht mehr auswendig.
Sehr praktisch gegen die Kabelwolke.
Ja, genau.
Wirklich.
Also einfach anhören bzw. Webseite anschauen, ist wirklich ein nettes Ding. Sie haben noch ein anderes kleines nettes Tool namens Setup-Exe. Das ist einfach so, das hängst in den Serverschrank, also in den Schrank ein und kannst quasi Dinge drauflegen, die du zum Beispiel montieren willst. Oder du drehst das dann um, dann steht so ein Dreieck raus und da kannst du dann einen Laptop draufstellen oder was auch immer. Hast sogar irgendwie für Käfigmuttern irgendwie Halterungen. Das ist, du hast quasi ein Werkzeug mit, ja. Und brauchst nicht mehr.
Das ist echt praktisch.
Das ist wirklich auch praktisch. Ja, war sehr nett. Nochmal liebe Grüße an die Jungs von Patchbox. War sehr nett. Mhm. Ja, das war das. Womit fangen wir denn an heute?
Ja, ich frage mich, ob wir so quasi die größte IT-News der letzten Wochen nochmal kurz aufarbeiten sollten.
Ich denke schon auch, dass wir das sollten.
Ja?
Ja.
Wird uns eh noch lange beschäftigen.
Wird uns, das sollten wir besprechen.
Ja, ja. Also, ja, würde ich auch so sehen. Was war denn das?
Natürlich die CES. Nein.
Ja, genau. Nein.
Meltdown und, was ist der zweite?
Spectre. Ja. Blöde Geschichte, ne? Stefan schaut ich ganz böse.
Ich darf es nicht so formulieren.
Ja, Upsi.
Da hat wer halt ein paar Shortcuts gemacht, die keine gute Idee waren.
Na, gute Idee, weiß ich nicht. Sie waren halt dadurch schnell, ne?
Absolut.
Aber schnell und unsicher, ne? Das ist das gleiche genau. Wie auf der Autobahn mit 240 fahren, ne? Bist schnell. Mhm. Aber sicher ist das nicht
mehr. Aber kommt ja auch wieder.
Ja, eh, möglicherweise. Wir wollen nicht politisch werden. Haben wir beschlossen, nicht? Ja.
Okay. Das haben wir in der Vorparty schon gemacht.
Ja, genau.
Okay.
Genau.
Ja, ja. Genau. Oberösterreich ist übrigens das beste Land in Österreich. Ja.
Das hat jetzt eher nach Trump geklungen, ich weiß nicht, das war seltsam. Österreich ist so, das beste Land.
Ja, also. Nein, weil nur zwei Leute schon tot sind, die von dort kommen.
Ja, erst.
Entschuldigung.
Gut, wie auch immer. So, was haben denn die Prozessorhersteller so für ein Problem? Sie haben ein Problem, dass man Daten auslesen kann aus dem...
Die Hersteller haben kein Problem.
Wir haben das Problem als User. Schlussendlich fällt es auf sie zurück. Da die ja mal so sagen. Und ich glaube, sie haben mittlerweile alle eingesehen, dass sie ein Problem haben. Also der Druck war relativ hoch Anfang Jänner. Kann man so sagen. Bis jetzt. Problem ist, man kann Daten auslesen,
wo man's nicht
die man nicht auslesen können sollte. Das ist das Problem. Nämlich aus dem, in Wahrheit aus dem Browser-Cache mehr oder weniger. Also Naja, du kannst ihn aus dem Speicher in den Cache holen und das kannst du irgendwie verursachen.
Das wollte ich konkret nachfragen
bei euch. Es ist, ganz ehrlich, wer kennt sich schon mit Prozessortechnik aus? Ich nicht. Ja?
Also ich versuche es in ein paar Sätzen zusammenzufassen. Der Schmäh ist, dass Prozessoren, wenn sie gerade Zeit haben, versuchen gewisse Dinge schon einmal auf Vorrat auszurechnen. Und es kann sein, dass das unter gewissen Bedingungen eine gute Idee ist, weil genau der Fall eintritt, den man vorher antizipiert hat, dann kann man das Ergebnis, das man sich vorher ausgerechnet hat, übernehmen. Alles super und man ist schnell.
Es ist ja das, wenn ich kurz unterbrechen darf, ja. Es ist ja das, was du dir als Anwender schon seit Jahrzehnten wünschst, ja. Dass ein Computer so quasi erkennt, was du tun willst oder was du gerade machst und einfach für dich weiterdenkt. So dieses quasi, hab verstanden, ich mache jetzt mal. Aber, ich arbeite mal vor.
Aber denken wir intelligent jetzt, und da steckt jetzt nicht unbedingt Intelligenz dahinter, eher sondern eher Brute Force.
Ja. Mhm. Okay.
Und es kann eben halt auch
oder
passieren,
oder Statistik,
ja. Aber es kann eben auch passieren, dass das antizipierte, der antizipierte Fall nicht eintritt, sondern das Ergebnis verworfen
wird. Ja.
Ja. Und dann soll es halt wirklich auch sauber aufgeräumt werden.
Ja.
Genau. Und das passiert eben nicht.
Nicht,
ja. Und das ist das Problem. Schlussendlich.
Also es ist wirklich das Aufräumen das Problem?
Ja, nicht nur. Du kannst auch Anfragen stellen, wo erst nach der Anfrage geprüft wird, ob du das überhaupt machen darfst. Ja? Und das an sich ist schon ein Problem. Ja. Ich meine, wie gesagt, ich kenne mich mit Prozessortechnik nicht wirklich aus. Es ist wirklich hochkomplex.
Wer ein bisschen mehr wissen will, aber noch nicht die urorgentechnischen Artikel in der letzten Freakshow, war ganz gute Erklärung dazu.
Stimmt, ja.
Die hat mir ganz gut gefallen. Ja. Was ich ganz interessant finde, ist, dass der Datenverlust, den man da erleidet, ein relativ langsamer ist. Also es ist nicht so, dass da die Gigabyte innerhalb von Sekunden abgesaugt werden.
Nein, aber in Kilobyte größer geht es sich aus.
Genau.
Also ich habe gehört, irgendwas zwischen 100 und 500 Kilobyte.
Das also heißt, wenn Passwort auslesen, völlig ausreichend. Ne?
Naja, wenn das Passwort dabei ist, ja.
Aber genau das ist ja das, was mich so interessiert und was ich bis jetzt noch nicht rausgehört habe oder noch nicht gelesen habe. Was heißt das in der Praxis?
In der Praxis heißt es, irgendjemand muss es schaffen, auf deinem Rechner ein Programm laufen zu lassen. Das ist Voraussetzung. Und kann über diesen Angriff Daten auslesen, die er eigentlich nicht auslesen dürfte.
Ja, aber diese Daten, die der Computer jetzt irgendwie oder der Prozessor vorausberechnet und verwirft oder herumliegen lässt und vergammeln lässt, das ist doch extrem viel Datenmüll oder da musst du mal, das ist die Nadel im Heuhaufen, oder?
Ja, die Angriffe sind ja auch nicht so einfach, dass man sagt, ich hätte gern das Passwort und das kommt. Ja. Oder ich hätte gern den Private Key und der kommt. Ja. Aber
du musst die Adresse wissen.
Das heißt, du musst das permanent beobachten und irgendwann einmal hast du vielleicht einen Glücksgriff.
Nicht notwendigerweise, du könntest dir irgendeine Software hernehmen und sie reverse-engineeren und dann schauen, wo das abgelegt wird. Mhm. Also irgendein Client, der sich, keine Ahnung, noch irgendeinen Security-Dingsbums anmeldet.
Das ist das, was mir bis jetzt gefehlt hat. Einfach dieses, was bedeutet das praktisch für mich jetzt?
Ja, aber in Wahrheit, du hast irgendeine Malware hochgeladen, was du nicht aufpasst hast und das rennt halt im Hintergrund und schnurchelt einfach die ganze Zeit mit, Punkt.
Ich würde es auch noch ein bisschen anders formulieren. Also Prozesse können Daten von anderen Prozessen auslesen.
Genau.
Könntest sagen, ist mir wurscht, gehören eh alle mir. Aber es gibt halt auch sehr oft den Fall, dass mehrere User am gleichen Rechner einen Prozess haben, sprich jetzt einmal bei diesen ganzen Cloud-Anbietern, und deswegen betrifft und trifft das die viel mehr, und deswegen sind die jetzt auch gerade sehr daran interessiert, dass das alles gepatcht wird, damit eben die Sachen, die voneinander isoliert bleiben sollten, auch isoliert bleiben, sprich virtuelle Maschinen und Shared Hosting und all diese Sachen.
Das heißt, ich habe in der Wolke, habe ich meine Applikation laufen, auf dem Prozessor, auf dem physischen Prozessor laufen aber auch 10 andere Applikationen, und eine könnte böse sein, bewusst böse sein und da mitlauschen.
Genau.
Ja, und wenn es ganz hart hergeht, dann kannst du eben sagen, ich brich aus meiner VM aus und bin am Host. Und dann können mir alle anderen VMs auch. Und gerade in so Mega-Deployments wie AWS oder irgendwas in die Richtung kann das wirklich brutal kritisch werden. Ne?
Ja. Okay, na, das klingt für mich jetzt irgendwie plausibel, oder davor hätte ich dann wirklich irgendwie einen Bammel. Ja.
Ja. Okay. Definitiv.
Danke.
Also, prinzipiell ist die Lücke
scheiße.
Ja. So kann man sagen. Oder die Lücken, es ist ja nicht nur eine.
Die Auswirkungen von den Patches sind auch nicht so lustig.
Das wollte ich auch gerade.
Intel hat schon wieder zurückgezogen, respektive waren vom
eigenen Patch. Da muss man auch wieder schauen. Es gibt eben Meltdown und Spectre. Bei Spectre gibt es, glaube ich, 2 oder 3 Varianten mittlerweile, weiß ich gar nicht. 2 waren es am Anfang. Und es gibt irgendwie 12 Angriffsszenarien verschiedene, keine Ahnung was, irgendwie so. Meltdown haben sie jetzt irgendwie mit ein Software-Patch mehr oder weniger. Mit
Microcode-Patches, oder?
Nein. Nein,
das waren die Spectre-Regeln.
Spectre ist mit Microcode-Update, Meltdown mit normalen Kernel-Updates, Software-Updates, was auch immer.
Ja, aber das reicht auch nicht, weil eigentlich muss man auch die Compiler aktualisieren.
Ja, das habe ich eben noch nicht rausgefunden, ob das,
das auch die... Also gelesen habe ich es.
Okay.
Und in weiterer Konsequenz heißt das dann schlussendlich wohl alles, was man auf diesen alten Compilern kompiliert hat, muss man auch neu kompilieren.
Ja. Nein. Ja.
Und dann hat man noch den Side-Effekt, dass man Performance verliert. Und
das ist nicht zu knapp.
Ne? Liest sehr unterschiedliche Zahlen dazu. Und die beobachtet es natürlich auch bei mir intensiv, die ganzen Geschichten. Bei der ersten Runde Patches habe ich irgendwo so zwischen 10% und 20% gehabt, und momentan schaut es bei mir noch deutlich schlimmer aus. Also ich sehe Szenarien, wo ich 50% langsamer bin.
Habe ich auch schon gehört, so 50% Performance einbußen. Und das ist halt schon signifikant viel.
Aber jetzt ernsthaft, musst du nicht ein Unternehmen wie Intel bald zusperren? Ich meine, gibt es da keine Handhabe dagegen?
Die ersten Prozesse laufen schon. Also
das muss ja gewaltig werden, weil die verkaufen dir ein Produkt. Ja, und drosseln das nachher um 50% quasi runter, weil sie einen Scheiß gebaut haben?
Die drosseln sind Software-Drosseln. Die installierst du ja selber.
Aber leg das einmal aufs Auto. Ja, beim Auto ist auch durchgegangen, bei
genau.
VW.
Genau.
Also, es ist eine Frage, wo geklagt wird. Also ich glaube, dass es in den USA wesentlich mehr Chancen haben zu klagen. Also in Europa wird wahrscheinlich so, Strafe 25.000 Euro für Intel.
Ja.
Und in den USA sind es 25 Milliarden halt, ne? Wenn was durchgeht.
Was mir gar nicht so bewusst war, dass das auch sozusagen so Nachfolgeeffekte haben kann, stell dir vor, eine Firma, die Datenbank coreweise gekauft hat, die Lizenzen auf Datenbanken coreweise gekauft hat, und jetzt kommt sie halt nicht mehr mit X-Cores aus, sondern
braucht
es 25% mehr oder 50% mehr. Das heißt, sie brauchen auch so viel Lizenzen mehr, weil die werden deswegen ihre Lizenzpolitik nicht ändern. Nicht?
Ja.
Betriebssystemlizenzen und so weiter. Nicht? Ja. Also das kann sein, dass das nicht nur Intel Sorgen macht, finanzieller Natur, sondern vor allem dann auch den nachgelagerten Firmen, und dann mache ich mir wieder um die Großen eigentlich fast weniger Sorgen, weil die haben meistens eh rechtliche Möglichkeiten, diese Sachen durchzusetzen, sondern eher fast die Kleinen, die vielleicht ein bisschen am Anschlag sind mit der Performance und dann halt doch Sachen kaufen müssten.
Ja. Ich meine, ich glaube, das US-Cert hat ja gesagt, die einzige Lösung ist Hardware tauschen. Und das ist halt schon...
Was bringt dir die Hardware?
Aber zurzeit noch nicht.
Was?
Weil sie noch
nicht gehabt. Du könntest, weiß ich nicht, auf irgendeinen ARM Cortex 53 von X betroffen. Ja.
Die sind auch bekannt für ihre Rechenleistung.
Ja, genau. also mein Handy zum Beispiel ist nicht betroffen.
Die Xbox ist auch nicht betroffen, bemerkt die One X.
Echt?
Ja.
Okay.
Also steigen wir alle auf Xbox.
Ja.
Die haben aber eine schöne Leistung.
Definitiv, aber ich tue mir so schwer mit dem GUI fürs Arbeiten.
Auf Windows 10 kriegst du wohl drauf, oder?
Ich habe noch keine Möglichkeit gesehen, aber wurscht.
Kommt schon. Kommt schon zu Xbox würde mir gerade ein Flug einfallen. Bei mir steht eine rum, die seit Jahren nicht verwendet wird. Wenn die irgendwer haben will, wer mich auf Twitter findet und mich anschreibt.
Eine Xbox X.
Eine Xbox 360.
360,
ach so. Und die das Ding dann auch in Wien bei mir abholt. Also sprich, das machen wir uns dann über DM aus, wo meine Adresse ist und so weiter. Der kann das Ding haben.
Gratis?
Jop, mit 3 Spielen.
Okay.
3 Autorennspiele, glaube ich.
Warum hast du dir gekauft?
Zum Spielen.
Wirklich zum Spielen? Wenn nur 3 Spiele, deswegen.
Die Controller sind irgendwie nichts für mich. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Controller laggen.
Ja. Die Geschichte habe ich ja schon mal erzählt hier, über die PlayStation 4. Also ich habe mir die 1er, die 2er, die 3er und die 4er einfach gekauft, weil ich mir immer schon PlayStations gekauft habe. Und ich hatte das Problem mit der 4er. 3 Spiele am Anfang dabei und nie gespielt.
Okay.
Ich habe dann kurz überlegt, ob ich drauf Linux installiere, aber das Ding hat ja keine Leistung. Also das ist
nein,
ja.
Warum ich frage, ist das, ich habe mir bis jetzt nicht viele Konsolen gekauft, ich habe mir eine Wii gekauft, nur damit ich sie einmal aufmachen kann. Das hat, ich habe exakt genau genommen, SD-Karte rein, Linux draufgespielt. Okay, geht, cool. Mhm. Ja, passt. Und bei der Xbox war es so ähnlich. Ich habe noch kein Spiel drauf. Ich lade gerade 100 GB runter.
Ja.
Das ist
also ein Spiel.
Ein Spiel.
100 Gigabyte.
100 Gigabyte.
So, Meltdown,
ja.
Spectre.
Ja, Spectre ist eben schwieriger. Ne? Da brauche ich Microcode-Updates, keine Ahnung was. Da gibt es irgendwie Linux, kann das irgendwie beim Booten nicht dazuladen. Also über die Software, Microsoft macht das nicht. Mit alten Prozessoren geht das aber teilweise nicht. Und alles mühsam. Und dann brauchst du irgendwie ein BIOS-Update, damit das halt gleich da ist. Ist alles irgendwie nicht zu leibend.
Gibt es schon Exploits in the Wild?
Ich habe noch nichts gehört.
Ich auch nicht, mich wundert es.
Auch noch nicht, ne?
Naja, das haben eben die Leute von der TU Graz, die da irgendwie beteiligt waren, die das rausgefunden haben, auch gesagt, die Angriffe sind jetzt nicht so einfach.
Das ist eher hypothetische Sache.
Naja, sie haben es schon geschafft, ne? Also ich glaube, sie
ja, können aber nur spezifisch auf einen.
Ja, es kommt dann auch immer auf den Prozessor an. Ne?
Und wissen über die Adressen, wo sie abrufen müssen, ja, und so also Sachen. Also.
Ja, aber nein, ich habe auch noch nichts gehört, dass irgendwas in der Wildnis herumkreucht und fleucht zu dem Thema. Aber
das Lustige ist, dass
drauf warten will jetzt, glaube ich, auch keiner.
Ja, auch schon Verschwörungstheorien in Richtung auftauchen, dass das ist das NSA-Backdoor. Das ja, habe ich kurz lachen müssen, wie das gehört hat.
Das Einzige ist halt, dass der Intel-Manager irgendwie im November ganz viele Aktien verkauft hat.
Und bis zur Haltegrenze.
Ja, und drauf kommen sie dann schon irgendwann im
Juni, Juli.
Ja, irgendwann im Sommer.
Ja. Ja.
Wobei schon viele Leute schon vor Jahren davor gewarnt haben.
Und Google meint oder behauptet, das gefixt zu haben.
Ja, mit dem Raptor-Line oder wie das Ding heißt. Aber die haben, das ist auch eine Compiler-Geschichte, also nicht nur, aber auch. Ja, das ist, die haben anscheinend auch alles neu kompiliert. Jo.
Was bedeutet Bello,
kannst das? Kannst du da bitte auf den. Ich kann mich nicht anschauen.
Ja. Warte mal.
Einfach, ja, genau. Danke. Ja, super.
Was bedeutet das jetzt für den normalen.
Danke.
Wir sind auf Facebook Live mit Video zu sehen.
Ja, genau.
Ja. Das ist zurzeit nur die Kellerdecke, das Gewölbe.
Ja, das ist ja nett.
Was bedeutet das für mich als normalen User? Windows-User, Mac-User, einfach warten, Updates installieren, danke, fertig, oder?
Ich würde mir eigentlich noch mehr Sorgen um diese WLAN-Geschichte machen vom letzten Jahr, vom Oktober und November, da ist ja auch noch nichts gepatcht. Also.
WLAN-Geschichte?
Hm.
Welche WLAN-Geschichte?
Dass da im Prinzip so gut wie alle WLAN-Router zurzeit offen sind, weil das Protokoll halt auch aktualisiert
wird. Ach so, ja.
Das aber wird die normalen User mehr betreffen eigentlich.
Ja, das stimmt schon.
Wenn man sich so anschaut, von die Provider patchen eigentlich nichts in Österreich, habe ich so das Gefühl.
Ja, wie sollen sie diese 0815-Kisten noch irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, da fühlt sich niemand mehr zuständig.
Ich habe Google Wi-Fi.
kommt ja, das jetzt besser machen?
Mit Sicherheit, mit Sicherheit.
Na, ich ganz hoch sehr schnell nachgeliefert.
Ja?
Okay. Ubiquiti war innerhalb von 2 Tagen da und Google war etwa gleiche Zeit.
Okay. Na, Google hat jetzt ein anderes Problem mit ihrem lustigen Google-Cast, ne? Die da, wenn sie aus dem Schlafen aufwachen, auf einmal Broadcast-Messages rausschmeißen bis zum Umfallen und dann quasi das gesamte WLAN oder Netz steht.
Auf das Suche noch was?
Was?
Okay.
Ja. Bernhard, ich habe dir doch letztens erzählt, mir kommt vor, das Internet ist langsamer.
Ja.
Ne?
Ja.
Keine Ahnung, rein
schön, dass du das sagst, ich muss dann einhaken.
Rein subjektiv,
ja.
Keine Ahnung, nämlich überall.
Ich weiß,
also überall ist jetzt übertrieben, aber ja.
Ich weiß, wie man schnell macht wieder.
Na warte, und vielleicht hängt das damit zusammen, weil ich habe zu Hause einen Google Cast.
Ja, das ist ein interessanter Punkt. Muss man
schon, oder?
Ja, schon.
Es kann auch nämlich daran liegen, dass mein Fernseher so ewig braucht, um irgendwie Fernsehen zu zeigen, weil auf einmal mein Google Cast Ding, und das Ding kann auch selber Google Cast, ja, sich einfach selber bombardiert, mehr oder weniger.
Ja.
Keine Ahnung. Ja.
Ich hab 2 interessante Phänomene. Okay. Vielleicht könnt ihr mir bei denen weiterhelfen. Das erste ist, kann es sein, dass so quasi ein Modem, dass das voll rennt mit irgendwas? Also so quasi, wenn das ein paar Monate in Betrieb ist, ja,
sicher,
kann das einfach das Internet, also die Downloadrate wird nicht langsamer, aber so quasi das gefühlte Surfen, das gefühlte Streamen wird deutlich langsamer.
Das heißt also eigentlich, die Latenz geht runter.
Die Latenz, wenn das Latenz
heißt. Oder rauf, ja, sollte es sein.
Rauf,
ja. Also
Memory Leaks in irgendeinem alten Router, kannst du mal davon ausgeben, dass wir
irgendwie also praktisches raus, ne? Beispiel, ja. Praktisches Beispiel, ich schaue Netflix, ja, und es wechselt die ganze Zeit die Streamqualität. Die permanent wechselt. Ja. Dann stecke ich das Modem aus, stecke es wieder an und es geht für ein paar Monate wieder pipi fein.
Ja, das heißt Memory Leak dann meistens.
Okay. Ja. Also so macht man das Internet wieder schnell.
Ein- und ausstecken.
Ja, Router-Reboot ist kein Fehler.
Ja, ist kein Fehler.
Also speziell im privaten Bereich ist ein Router-Reboot echt kein Fehler.
Nicht? Gerade bei diesen 20-Euro-Kisteln da.
Ja, absolut.
Und ein zweites interessantes Phänomen, das mich jetzt seit Monaten nervt, ist, mein Rechner, Windows-Rechner ist permanent im Ruhezustand. Nein, wie heißt das andere? Im
Standby. Suspend.
Wie auch immer. Ja. Wenn ich ihn wieder aufwecke, kann ich im Chrome keine Webseite aufrufen. Ja. Also der braucht einfach ein paar Minuten. In jedem anderen Browser geht schon.
Der würde mal einen Cache löschen. Den vermutlich auch schon seit 6, 7, 8, 9 Monaten
noch nicht gelöscht. Da geht wirklich nichts. Also so quasi, wie wenn Internet ausgesteckt ist.
Ich würde mal den Cache löschen.
Interessant. Okay.
Ja.
Vielleicht
hat das auch was mit DNS-Problem.
Kann auch sein, ja.
Hast du einen? Hast du irgendein Chromecast-Ding?
Ja, überall.
Ja, okay.
Überall.
Dann geh davon aus.
Ja. Jeder Chrome hat einen Chromecast. Ne?
Ja, so gesehen.
Ja. Also. Ja.
Na gut.
Gut. Meltdown, Spectre, schwierig.
Wird uns noch beschäftigen.
Hier gibt es ja 2, haben wir das Thema?
Ja.
Hier gibt es ja 2 Eltern, nicht? Sehe ich das richtig? Ihr seid
ja.
3.
3?
Ja.
Habe ich es nicht gewusst. Okay. Ich habe eine Produktempfehlung für euch.
Ja. Yeah.
Und zwar vom größten österreichischen Provider von der A1 gibt es jetzt das optimale Produkt für Helikoptereltern. Das Ding heißt Kidswatch.
Was sind Helikoptereltern?
Die Kinder
zu überwachen wollen,
die drüber fliegen.
Ach so. Kindern schweben.
Drohneneltern.
Achso, Entschuldigung, ich bin alt.
Ja. Sagt das nicht, da hat es irgendein Gerichtsverfahren gegeben, weil der Vater sein Kind in die Schule mit der Drohne begleitet hat, um zu sehen, ob es wirklich ankommt.
Also so
Follow-Me-Geschichte
oder was?
Er ist über dem Kind mit der Drohne geflogen, bis es in der Schule war.
Was?
Und das gibt es jetzt eben als Service.
Großartig. Ich liebe dir einen. Ja.
Das Ding heißt Kidswatch.
Ja.
Du hängst deinem Kind eine Uhr drauf und weißt ab dem Zeitpunkt, wo es ist, weil das Ding hat einen GPS-Empfänger und überträgt das eben auch in die Cloud und das SIM-Karten. Und auf die Art und Weise kannst du permanent dein Kind überwachen, wo es denn gerade ist.
Ja. Ich hatte die Diskussion zu Hause schon. weil mein Sohn so eine Uhr fordert, weil ein Klassenkollege die hat.
Weil er überwacht werden will.
Aber hat er auch noch eine Ahnung? Also kann man da die Uhrzeit auch ablesen?
Schon.
Ja, kannst ja, aber du kannst, glaube ich, sogar mit dem Ding telefonieren. Oder du kannst irgendeinen Notruf. Irgendeinen Notruf kannst du absetzen.
Gab es für Senioren oder gebrechliche Leute auch anderes, schon?
Ja. Ja, aber da gibt es doch ein bisschen ein anderes Verhältnis, wer wem was aufzwingen kann. Nicht?
Natürlich, natürlich.
Ja.
Ich meine, das ist eine gute Frage. Also ich denke mal, genau spezifisch in dem Bereich ist es so, nennen wir mal so urbanen Zentren oder so irgendwas ist das, also so, oder Ballungszentren, so muss ich sagen, so wie Wien, Umgebung oder sowas, ist das vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen ängstlichen Mensch gar keine so schlechte Geschichte. Speziell bei kleineren Kindern oder, ich meine kleineren Kindern, sagen wir mal bis 10 Jahre oder so irgendwas, von wann geht's allein außer Haus, ne? Was ich für also gefährlich halte, ist eben im Prinzip das Gleiche, was die DSGVO sagt. Ne? Das Kind muss darüber Bescheid wissen. Egal wie alt es ist. Ob es 2,5 Jahre alt ist, das ist, damit der Papa oder die Mama wissen, wo du bist. Gut, passt. Voll rechtsfähig ist das Kind sowieso nicht, also in dem Sinn. Aber auf der anderen Seite, wo ich mir denke, das als ein Service anzubieten für die gesamte Bevölkerung, wo ich in Wirklichkeit nichts anderes mache, als zu schauen, ob mein Kind jetzt draußen im Garten steht oder irgendwas, oder ob es 2 Meter weiter neben mir im Kinderzimmer eh gerade brav auf der Konsole hakelt.
Naja, ich glaube.
Das ist eine extrem schwierige Diskussion.
Definitiv. Ja. Ich glaube eher, da geht es darum, das liebe Kind sagt, Papa, ich gehe in die Schule und dann sitzt es irgendwo, weiß ich nicht was. Ja.
Nee, wenn ich aber einfach nur wissen will, dass es wirklich auf dem Weg in die Schule ist und dort
Moment.
Und wenn es wirklich ums Eingemachte geht,
da geht's,
in Wirklichkeit ist es ein 16- oder 17-, 18-Jährigen eher zum Empfehlen.
Ja, die werden die Uhr sicher drauf.
Genau, der schmeißt die Uhr nichts
in der Garage.
Ja. Vergiss es, wenn der keine Apple Watch hat, dann.
Dann sperre ich die Kreditkarten auch wurscht.
Also da geht
nein, das. Aber ist, das,
ist nur, das ist nur Campus. Also
aber das,
und Co. Okay.
Ach so,
das ist für diese
Antwort. Natürlich. Das ist der einzige Grund. Ja. Mein Kind wird entführt.
Ja.
Da geht es nicht darum, dass der Sechsjährige auf die Idee kommt, heute Schule scheiße, geh lieber ins Kaffeehaus.
Ja.
Ja. Das wird
nicht passieren. Ja,
geh lieber ins Bällebad bei Ikea.
Geh lieber ins Bällebad bei Ikea und da haben wir einen doppelten Espresso.
Der Entführer wird nicht drauf kommen, dass die Uhr vielleicht da Phoning Home macht?
Ja,
weiß nicht.
Ich weiß
es. Das ist eine gute Frage, das ist echt eine gute Frage, weil wie ist da ein Führer drauf?
Wie auch immer. Also ja,
wenn er wirklich nur seine sexuellen Nöte irgendwie Dings, dann ist ihm das wahrscheinlich wurscht.
Ja. Ich finde es einmal grauslich, dass die A1 genau auf den Knopf drücken will. Ja, so quasi kauft sich das Produkt, weil wir müssen alle Angst haben vor Kindesentführung. Ja, das finde ich schon mal sehr bedenklich. Aber ja, es ist. Ich habe selber schon drüber nachdenken müssen, eben über diese Frage, wann geht ein Kind allein in die Schule und
ja, absolut.
Ich finde, wenn, dann müsste die Situation wenigstens symmetrisch sein.
Ja. Dass das Kind weiß, wo du bist. Ne?
Ja. Genau.
Ja.
Das muss dann auch dich überwachen können.
Ja. Das ist ein scheiß guter Ansatz. Ja. Das ist echt ein guter Ansatz. Symmetrie, also in dem Fall wirklich Symmetrie. Ja. Ne? Du weißt immer, wo ich bin und ich weiß immer, wo du bist.
Für mich ist das sehr oft ein Argument, dieses, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu, nicht der alte Spruch.
Ja, aber es ist eh halbwegs symmetrisch. Also,
wirklich?
Ja, aber Papa, du bist immer nicht so aus auf der Couch.
Na, die A1 weiß auch immer, wo das Kind ist.
Ach so. Ja.
Was kostet wissen, das?
Weißt du?
Das habe ich nicht geschaut.
Okay.
So weit runter habe ich nicht gescrollt.
Ja,
aber
ist halt fraglich, ob dann bei der A1, bei dem Service, die Techniker dort einen Background-Check kriegen. Ja? Weil wenn ich ein Pädophiler bin, dann haue ich genau dort an.
Ja. Ach so.
Gehe ich einmal davon aus.
Sicher.
An das habe ich noch nicht gedacht.
Ja?
Ja,
nämlich ein Kind schaltet es aus oder geht es irgendwo anders hin oder sonst was. Alter Schwede.
Mhm.
Ja. An die Komponente habe ich noch gar nicht gedacht. Ja.
Wobei immer das ist definitiv, also Missbrauchsmöglichkeiten gibt es immer, aber da sehe ein Unternehmen der Größe und Größenordnung von A1 schon.
Und ich hoffe, so, dass sich dass da irgendwelche Sachen einfallen lassen.
Dass sie wirklich ihre Leute, die in dem Bereich arbeiten, am monitoren. Definitiv Vier-Augen-Prinzip, kann ich mir nicht vorstellen, dass es ein reines Zwei-Augen-Prinzip
ist. Aber das ist ein sehr gutes Stichwort, das Vier-Augen-Prinzip, weil das hilft dir, das Problem überhaupt aus der Welt zu räumen und dass du so einen Klumpert gar nicht erst brauchst.
Ja,
ja. Du lässt dein Kind einfach nicht alleine entschuldigen. Ja.
Gut, ja.
Sondern ja, Geschwisterkinder, ja. Freunde, sonst was.
Ja.
Im Rudel.
Immer im Rudel, ja.
Ich möchte nur bei dem Punkt einhaken. Ich bin ein bisschen so paranoid, was Security momentan angeht. Ich habe mir ja im Herbst gekauft, dieses Humble Bundle Cyber Security. Mhm. Das ist so 13 Bände und das habe ich jetzt letztens, wo ich habe so ein bisschen Neujahrsaufräumen gemacht im Kopf und in der Wohnung und so weiter und bin wieder über dieses Humble Bundle gestolpert und habe angefangen, jetzt diese 13 Bücher zu lesen. 4 davon habe ich schon gelesen. So über die Sicherheitslücken, die in Firmen einfach automatisch da sind aufgrund von Social Engineering Möglichkeiten. Also es muss nicht einmal, es müsste nicht nur die Leute betreffen, die unmittelbar mit dem Service zu tun haben, sondern im Prinzip jeder, der irgendwie da
Faktormensch,
ja. Der Faktormensch, der da dazu kommt, nicht? Ja, ja.
Ja, klar.
Ja, 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 ja. Ja.
Ja. Aber ja,
ich also Produktempfehlung,
ja. Es ist irgendwie cool, aber auch sehr fragwürdig.
Ich finde das gar nicht cool.
Ich find's auch
ist nicht das cool. Datenschutzrechtlich irgendwie in Österreich eigentlich korrekt zulässig?
Ja, sicher.
Ja.
Weil?
Warum nicht?
Aber für Überwachung?
Es ist ein Kind.
Ich mein, diese GPS-Tags für Kinder, die gibt es ja schon. Die gibt es ja nicht erst seit der 1, die gibt es schon seit Jahren.
Für Hunde gibt es
also auch. Da gibt es zig Services, die das anbieten.
Also da sehe ich doch einen gewissen Unterschied für Hunde und für
Kinder. Ja, nein, Entschuldigung, das, so wollte ich es jetzt nicht vergleichen, aber es ist jetzt nichts Neues, das A1 erfunden hat.
Ja, ja, das ist technisch, geht keine Frage. Ich habe es nur in Österreich bisher noch nicht gesehen.
Ja.
Entschuldigung.
Es hat ja gegeben von
der mir ist gerade die Floskel eingefallen, der Hund ist der beste Freund des Menschen. Absolut. Bei den Kindern ist das nicht immer so.
Ja,
verstehe ich, was du meinst.
Das sind ja auch Menschen.
Es hat gerade ein bisschen ein Tamtam gegeben in Deutschland. Die Stadt Wolfsburg, ich muss immer aufpassen, dass ich mir nicht verspreche mit Wolfsberg, aber die Stadt Wolfsburg hat es überlegt, für Grundschulen generell einzuführen, so eine smarte Schultasche, die genau dieses Feature kann. Hat man aber jetzt dann doch nicht eingeführt, eben aufgrund von datenschutzrechtlichen Bedenken und
klar, aber da geht
Privatsphäre.
Da ist der, ich sage mal, der Initiator wer anderer. Wenn das jetzt die Eltern sind, die halt gewisse Pflichten auch haben als Eltern und dadurch auch gewisse Rechte, schaut das halt anders aus. Und du bist halt erziehungsberechtigter Vormund, wie auch immer jetzt die genaue Bezeichnung heißt, von dem her, ja, das Kind kann sich eigentlich nicht wehren, wenn seine Eltern sagen, ich will, dass du das tragst. Und dann kaufen die das Produkt, wenn man jetzt das DSGVO hernimmt, dann ist quasi A1 der Verarbeiter und das war's.
Ja.
Punkt. Also da gibt es jetzt kein großes datenschutzrechtliches Problem.
Mhm. Nein, die Einwilligung, die
darf Einwillig- hier natürlich die als Einwilligung, geben. Ne? Die Einwilligung oder die Zustimmung gebe ich ja als Eltern, indem ich dieses Produkt ja schon kaufe.
Oh ja.
In gewisser Form, ja.
Naja, aber Kinder haben ja auch Rechte, also so ist es ja nicht. Ja,
schon klar, aber du bist
Vormund. Naja, aber jetzt... anderes Thema, das hatten wir auch schon mal, oder da hat sich jeder schon damit beschäftigt von uns, Kinderfotos im Internet.
Ja.
Ja. Da ist es ja auch nicht so, dass du einfach als Elternteil quasi alles posten kannst, was du willst von deinen Kindern. Das kann auf dich, genau, du verletzt das Persönlichkeitsrecht. Ja. Ist halt die Frage, ob da, keine Ahnung.
Aber die Daten sind ja nicht öffentlich.
Ab wann habe ich Rechte?
Das ist der große Unterschied.
Ja.
Also hoffentlich sind sie nicht öffentlich.
Hoffentlich gibt es keine API.
Menschenrechte gibt es vorher schon.
Nein, ich meine...
Also, und das ist der große Unterschied dabei.
Ab wann kann ich meine Rechte selbst ausüben? Erst ab 14?
Nein, kannst vorher auch.
Nein, das kannst du vorher
Eltern auch.
Welches zum Beispiel? Kaufen und sowas?
Ja, aber... Ja,
stimmt. Aber zum Beispiel so in
sind beschränkte Rechte.
Ja, du darfst nicht alles kaufen. Ne? Also irgendwie Gummibärchen darfst du kaufen.
Ja, Und also Menschenrechte hast du mal definitiv per Geburt. Ne?
Gut, ja, ja, ja.
Auch nicht überall.
Aber ich finde, sowas gehört ein bisschen diskutiert.
Ja. Nein, es
kann man eh schon da gemacht.
Ja, schon, nein, nicht? Nein, definitiv. Also ich finde das...
Also ich meine, das gehört in der Gesellschaft diskutiert, sowas.
Ja, ich finde das grenzwertig, sowas anzubieten.
Ja. Die Psychologen in 10, 15 Jahren verdienen sich eine goldene Nase, weil sie alle Kinder verfolgt
fühlen. Du fühlst dich nicht verfolgt.
Du bist verfolgt.
Von wegen Fühl. Fühl dat.
Gut. Ja.
Schwieriges Thema.
Ja, definitiv.
Auch danke. Das ist gut.
Vielleicht passt das ein bisschen dazu. Ich meine, wir sind schon ein bisschen spät dran, 34C3. Ich habe dort einen Talk angeschaut über einen Stream. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die Dame heißt. Und zwar war das der Titel Gamified Control. Und zwar hat die vorgestellt, wie China ihre Einwohner auf den richtigen Weg bringen wollen, so nenne ich es jetzt einmal. Ne?
Ja.
Da kannst du momentan, ist das mit Opt-in, kannst du mitmachen. Es wird dir auch, glaube ich, empfohlen. irgendwann einmal.
Steigerte Kreditwürdigkeit.
Ja, was auch immer. Ja, du darfst dann in gewissen Online-Shops halt einkaufen und gewisse Sachen kaufen, wenn du dich halt gut benimmst. Ja. Wenn auch dein Umfeld sich gut benimmt oder nicht schlecht auffällt, geht dann bekommst du quasi Credits mehr oder weniger, ja, oder halt jeder Mensch hat dort dann einen Score, und wenn du mit jemandem über Social Networks, was auch immer, befreundet bist und der dann schlechten Score, drückt der auch deinen Score runter, und du hast dadurch dann halt gewisse Nachteile, wenn du halt einen schlechten Score hast, oder gewisse Vorteile, wenn du einen guten Score hast.
Das gibt's nicht in echt.
Doch.
Ja, aber das ist ja der Plot von einem Hollywood-Film, oder?
Nein, das ist China.
Das ist ja Wahnsinn. Und sie haben vor, dass, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt nicht gemerkt, in welchem Jahr, aber sie haben vor, das generell flächendeckend auszurollen.
Dass jeder Chinese
einen Score hat. Genau. Mhm.
Schön.
Und ich bin, haben wir den Talk angeschaut und haben gedacht, hallo? Also, es ist wirklich erschreckend.
Weil vor allem, wenn man sich anschaut, wie, also es gibt also Sample-Videos, die, keine Ahnung, ob die geleakt worden sind oder ob bewusst veröffentlicht worden sind, das ist erschreckend. Das ist einfach eine Überwachungskamera, die auf irgendeinen Platz runterschießt und innerhalb von wenigen Sekunden erkennt der praktisch jeden. Anhand von Bewegungsmustern.
Ja, aber die schauen doch alle gleich aus.
Nur für uns.
Die geht Teufelswerk.
Ja, gleich ein Liederbuch schreiben.
Verdammt. Es hat kommen müssen.
Ja, nein, hat es nicht, aber egal.
Oh ja. Steve, was ist der Unterschied zwischen dem und Rassismus?
Ja, ja, ja.
Rassismus hat viele Gesichter.
Ach Gott. Gut, wie auch immer. So, jetzt muss ich gleich
entweder auf das zu editieren.
Facebook hat uns gleich gesperrt, keine Ahnung was.
Endlich.
Ah ja, wir sind im Internet.
Das aber wie gesagt,
nicht. Okay.
Das Erschreckende an diesem Ganzen ist, also die filmen aus einer einzigen Kamera heraus den ganzen Platz und da kennen Leute drüber. Und dann siehst du einfach nur so diese drüber geplotteten oder gemappten Bounding-Boxes von, okay, das ist diese Person. Im ersten Moment siehst du die Bounding-Box und dann siehst du einfach nur, wo oben immer mehr Information dazu steht. Und nach wenigen Sekunden weißt du, wer das ist. Und du brauchst kein Gesicht sagen, sondern der erkennt das als Bewegungsmuster.
Ja, das gibt es ja bei uns auch. Also das gibt es ja alles. Es gibt zig Firmen, die sich mit diesen Themen beschäftigen.
Ja, das schon.
Ja, aber was für Land setzt das um?
Ja, aber... Nicht Länder, aber naja.
Aber
ja, das ist das Grausliche, ist der Score. Ja,
ja,
dann einfach so quasi eine Wertigkeit über mir steht.
Ja,
ganz genau.
Das ist das wirklich Heftige. Ich meine, auf der anderen Seite, wir haben alle zig Scores.
Ja, Kreditschutzverband, bla bla bla.
Genau, oder ganz banale Dinge. Wir haben Bewertungen, so quasi, was wir für Kunden bei Amazon sind oder bei Netflix oder bei sonst wo.
Aber das halt...
Gibt es eine Stapo-Akte oder nicht?
Ja,
aber
das wollte ich eben genau sagen, das ist der Staat, der sich eben auch die ganzen Scores von den ganzen Online-Geschichten einfach holt und daraus selbst was errechnet.
Ja. Na, und das wirklich Erschreckende finde ich, also das finde ich noch gar nicht so heftig. Ja, das wirklich Heftige finde ich, so quasi, dass dein Umfeld analysiert wird und sich dein Score durch dein Umfeld verändert.
Ja.
Also das.
Und damit fördere ich halt Denunziation, keine Ahnung was.
Ja. Natürlich, ja. Nein, es ist im Vergleich zu 1984 ist das nix. Also ich meine, umgekehrt gesagt, 1984 ist nix im Vergleich.
Ja, ja, ja.
Also
habe ich
das alles
ich
wahr geworden.
Sehr, sehr.
Was der gute George Orwell 1948 geschrieben hat. Ne?
Ja, definitiv. Ja. Nächste Geschichte. Bleiben wir beim 34C3 kurz, auch wenn wir schon sehr spät dran sind damit, aber egal. Es gab einen netten Vortrag zum Thema Social Bots und Fake News und den habe ich sehr interessant gefunden. Der hat sich nämlich damit beschäftigt, eben auch mit der ganzen US-Präsidentenwahl, keine Ahnung was, auch in Deutschland mit den Wahlen, und der ist zum Schluss gekommen, das waren alles keine Social Bots.
Das waren real,
das waren alles echte Leute. Ja. Und das habe ich sehr arg gefunden. Hast du den gesehen?
Yep. Ja. Der Talk hat auch noch eine lustige Vorgeschichte, weil eigentlich ist das entstanden aus einem Projekt zweier Menschen, die da recherchiert haben und die sich dann auf Twitter zerkracht haben, wo so richtig ordentlich die Fetzen noch vorher geflogen sind. Also wer da die Background-Geschichte lesen will, findet man auch immer auf Twitter auf den Accounts von den beiden. Mhm. Das ist der MS Pro und eben der Michael Greil, glaube ich,
genau.
Heißt der.
Ja.
Wenn man sich das anschaut, wie die miteinander da vorher umgehen, das ist auch schon ganz lustig. Also da ist auch die Vorgeschichte sehr spannend.
Okay, interessant.
Ja. Da haben sich auch zwei Freunde fürs Leben verabschiedet voneinander.
Fuck. Na, habe ich sehr interessant gefunden.
Ja.
Also war absolut wirklich lustig.
Weil das ist in den Medien vorher ziemlich hochgekocht worden.
Ja.
Also ich hatte auch das Bild, dass die Social Bots einen wesentlichen Einfluss gehabt hätten, zumindest auf die US-amerikanische Wahl, auf die deutsche weniger. Da wurde es zwar diskutiert, aber da wurde kein Einfluss attestiert, sagen wir, von den Medien, da wurde es eher nur so diskutiert. Aber es scheint so zu sein, dass es auch in den USA keine Rolle gespielt hat. Ich habe so ein bisschen die Verschwörungsgeschichte geglaubt, als nach dem Motto, da sind die Russen angeheuert worden dafür und die haben das dann initiiert, diese ganzen Geschichten. Dürfte doch nicht so gewesen sein.
Okay.
Auf jeden Fall hat der Greil dann jetzt zur Diskussion aufgefordert, das jetzt als wissenschaftliche Diskussion zu betrachten, seinen Input da hineingestellt und jetzt soll man das einmal gescheit analysieren, weil er hat halt da jetzt analysiert der Zeit, aber da lässt sich noch mehr aus den Daten rausholen.
Ja. Er hat es auch öffentlich gestellt, glaube ich, oder ein Teil davon.
Zumindest einiges, ja. Und seine Thesen sind ja auch über dieses Video jetzt publik und ich habe auch jetzt schon auf der Future Zone davon gelesen.
Okay.
Also es greifen jetzt auch erste Medien langsam ein bisschen auf.
Okay.
Und
okay.
Ich finde das auch gut.
Ja, dass definitiv.
Das diskutiert wird.
Ja, definitiv, definitiv. Genau, und dann
vielleicht mag ich da noch was dran anschließen, weil da könnt ihr auch ein bisschen Meinungen dazu abgeben. Ich war im MetaLab beim netzpolitischen Abend, der, glaube letzte Woche war. Mhm. Und da war auch ein Professor von der Uni da in Klosterneuburg, also der, wie heißt das da oben, diese Elite-Uni da.
In Hugging,
meinst du das? Genau,
den meine ich.
Und der war sozusagen Professor für AI, vielleicht verkürze ich da ein bisschen, aber im Prinzip ist das sein Thema. Und er hat da einen recht populären, jetzt im Sinne nicht von beliebt, sondern im Sinne von populär verständlichen Vortrag gehalten über AI und so ein bisschen eben auch herausgestrichen, eben Soft AI und Hard AI. Also gibt es das jetzt wirklich oder ist das alles nur Statistik, was wir da so bisher machen? Also gibt es echte Intelligenz schon? Und der vertritt halt die These, bisher gibt es das überhaupt nicht und das ist auch die Frage, ob sich jemals aus der Soft AI eine Hard AI entwickeln kann oder ob das überhaupt prinzipiell gehen kann.
Gute Frage.
Nein, in dystopischen Filmen immer.
Ja, ich glaube fest daran. Also muss gehen. Ja, also unser Hirn ist zwar kompliziert, aber so kompliziert wahrscheinlich auch nicht.
Naja, so würde ich das nicht sehen. Aber für gewisse Aufgaben.
Du hast jetzt einmal vorausgesetzt, dass die Menschen intelligent sind. Das ist schon mal die erste interessante Frage, nicht?
Naja, schon, also die gut. Definition okay.
Sie haben von zumindest Intelligenz eine gewisse kognitive Fähigkeit.
Wie ist das mit einem Hund? Weil wir einen Hund auch schon gehabt haben, halt.
Natürlich hat er eine gewisse Intelligenz.
Okay.
Aber.
Der Spatz in der Hand?
Auch.
Ja,
also. Also der ist nicht nur übers Rückgrat gesteuert, glaube ich, aber...
Na, da gibt es genaue Festlegungen, ne?
Also, genau.
Nein, eben nicht. Hast
nein, du nein. Mit Ganglien, was, ab wann hast du höhere kognitive Fähigkeit?
Ja, aber eine klare Definition, ab wann was intelligent ist, also welche Lebensformen intelligent sind, gibt es nicht.
Da wird naja, es hat früh, oder es gibt halt alte Klassifizierungen von niederen Tieren und so weiter und so fort.
Ja, ja.
Aber, ja...
Also kein,
es gibt sobald du einen Neokortex hast, meine ich, war die Geschichte, also dass du intelligent bist.
Aber das wird die künstliche Intelligenz nie haben und daher ist das naja, vielleicht
aber
das ist ein hinreichendes.
Aber vielleicht ist es adäquat zu einem Neokortex. Ja. Ich meine, was macht der Mensch schon seit immer? Ne? Er versucht sich selbst irgendwie zu modellieren. Ne? Also sprich, irgendwas nachzubauen. Am Anfang waren es halt einfach reine Tonfiguren oder irgendwas, die ihn dargestellt haben, rein optisch. Und jetzt ist halt der Schritt weiter. Wir versuchen irgendwie diesen Tonfiguren mehr oder weniger Leben einzuhauchen, eine Seele zu geben. Was ist eine Seele? Ja? Ich meine, jetzt unabhängig von der Religion jetzt. Motto, Bewegung, Wollen, irgendwas tun. Ne?
Aber Intelligenz fängt ja schon viel früher an. Also das würde ich ja nicht als...
Ja, wo fängt die Intelligenz an?
Naja.
Ja. Beim Jeopardy gewinnen?
Gute Frage.
Also ein Oktopus, das ist ein recht gutes Beispiel, ist, glaube ich, auch klassifiziert als niederes Tier. Ja. Die sind ja auch ziemlich intelligent. Ja.
Unbestritten.
Die sind gute Problemlöser und. Ja.
Und ja, das ist können, nicht nur Instinkt. Können Fußballgewinner vorhersagen.
Außerdem, ja.
Ja. Nein, ich habe an dem Thema gerade ein bisschen an Norm gefressen momentan.
Wirklich?
Also ja, das mit Intelligenz und so, das reizt mich gerade sehr.
Ich habe jetzt mein erstes neuronales Netzwerk fertig gemacht.
Oh, cool.
Und es taggt halt Personen in Bildern. Mhm. Also ich will nicht wissen, wer das ist, sondern ich will nur wissen, dass das eine Person ist. Und es funktioniert relativ gut.
Jetzt greife ich noch eine Geschichte auf, die wir in einer vorigen Folge gehabt haben. Mit welchen Daten hast du das befüttert?
Ich weiß es jetzt gar nicht auswendig, weil ich habe ein fertig gerechnetes Modell genommen. wenn mir das einfach zu mühsam war. Ich meine, ich könnte es theoretisch nachrechnen, aber ich weiß gar nicht mehr, was für ein Datensatz das war. Mhm. Ich könnte es jetzt nicht sagen. Ich habe mit...
Also nein, fahrlässiger Umgang mit künstlicher Intelligenz.
Wieso?
Naja, du hast da jetzt einfach...
Ja, nein, das haben wir eh auch kurz angesprochen. Wer überprüft diese Trainingsdaten?
Ich hoffe,
die
du.
Überhaupt stimmen? Na, ich schaue mir jetzt einmal 50.000 Fotos an und sage, genau. Ja, der hat das richtige eingekastet.
Die Geschichte war damals, so quasi, du nimmst dir halt irgendeine Sample-Datenbank oder Sample-Daten aus dem Internet. Ja, und jeder nimmt die gleichen, weil so viele sind ja nicht verfügbar, ja, und sind dann die ganzen neuronalen Netzwerke einfach alle gleich deppert.
Genau, ja. Gebiased,
ja.
Auf diese Daten hin.
Genau,
absolut.
Absolut. Nein, definitiv. Ja, ist definitiv ein Thema, schwierig.
Also du taggst jetzt Personen?
Nein, ich tag nicht Personen. Ich bin gerade noch immer im Testen und ich bin gerade dabei, einen Test.
Stuhl und Mensch zu unterstellen.
Nein, das macht
Sessel, Entschuldigung.
Sessel, ja.
Das Wichtige ist, die Bounding-Box, die hat er schon
rundherum.
Die Bounding-Box hat er schon rundherum, aber die Metadaten stehen
noch nicht. Ja, genau.
Das
genau.
Wichtige ist
nur die Anschlussmetadaten. Also nämlich Mensch oder Shoot oder Sessel.
Ja, oder Sessel, genau. Nein, ich bin gerade dabei, das irgendwie halt selber zu machen. Selber ein Trainingsset zu erstellen. Oder zumindest ein Testset, damit ich ausprobieren kann, ob das für meine Bilder überhaupt passt.
Das heißt, du machst gerade extrem viele Selfies.
Nein.
That's me.
Ich habe Gott sei Dank genug Fotos, wo halt Personen drauf sind. Ne?
Okay.
Ja. Aber, ja.
Ich meine, Intelligenz ist ja in dem Sinn, ist ja auch nicht wirklich ausdefiniert, was das ist. Menschliche Intelligenz ist sozusagen ausdefiniert, ne? Und da gibt es auch Strittigkeit drüber.
Ja. Nicht politisch werden. Ja.
Nein, das war gar nicht einmal politisch. Das war überhaupt nicht politisch. Ne? Aber es ist, ihr gebt absolut recht, was ist intelligent? Was ist eine Amöbe, die sich eine Entscheidung trifft? Was ist freier Wille? Was ist das?
Werden wir in 20 Jahren Assistenten haben, denen wir unsere Kinder anvertrauen, damit sie gebildet werden, ausgebildet werden, im Sinne, so wie wir sie jetzt Lehrern anvertrauen, sodass vielleicht dann nur mehr die Lehrer irgendeine Kontrollfunktion haben, im Sinne, dass sie diese Assistenten kontrollieren, ob die denn auch, was die Bildungsfunktion, ich rede nicht von den Erziehungsfunktionen, sondern von den Bildungsfunktionen, Ausbildungsfunktionen, dass die dann nur mehr die Kontrollfunktion drüber haben. Ist sowas machbar? Das ist so die Frage, an der ich gerade ein bisschen...
Ja, Brave New World. Ne?
Genau.
Auf Vulkan basiert das halt schon. Ne?
Auf was?
Auf Vulkan.
Ja.
Da stehen die ja auch nur in solchen Pots herum. Und.
Ist das so?
Ja.
Aber woher weißt du das?
Na. In der Dunnet. Wie viele Finger muss man sagen?
Ja, na gut.
Achso, Viere.
Olle.
Viere, zwei.
Drei Bier. Nein, das war was anderes.
Das sind andere Vulkane. Ja. Ne? Ja.
So. Ja, was habe ich noch? Willst du noch was über 34C3 erzählen?
Was war nett? Lustig. Die ja. Röhren waren ein bisschen eng, aber sonst das
die lustig. Röhren? Welche Röhren?
Das war ja diesmal das erste Mal in Leipzig, Messegelände. Ja. Wir haben da auch, also ich war dort, wir haben dort auch relativ viel von der Fläche, die es dort gibt, und die ist riesig in Beschlag genommen. Mhm. Also wesentlich größer als das, was jemals in Hamburg bespielt worden ist, an Fläche ist da bespielt worden. Und das ist so ein Aufbau in der Mitte. Die Eingangshalle ist so eine, ein bisschen wie eine Bahnhofshalle aus Glas, ein langer Schlauch, über 200 Meter lang die Halle. Da waren so das Catering und so solche Sachen da, so Meeting Points und so weiter, aber dort hat eigentlich nicht sonst viel stattgefunden. Und dann waren das Kongresscenter, das dort angeschlossen ist, bespielt und eben auch noch drei Messehallen. Und in zwei von den drei Messehallen waren große Auditorien aufgebaut, eines mit 4000 Sitzplätzen, eines mit 2500 oder so. Und diese Wege zwischen den Hallen und zwischen den anderen Räumlichkeiten waren teilweise Glasröhren, die so in elevierter Form, also in hoher Form durch diese Glashalle in der Mitte durchgeführt haben.
Okay.
Und
aber das war schon so von
Haus aus. Das ist alles von Haus aus so aufgebaut und offensichtlich nicht dimensioniert für die Anzahl von Menschen, die da geflossen ist. Also da hat es am Anfang ziemliche Probleme gegeben. Sie haben dann ein bisschen Lösungen gefunden durch Einbahnregelungen und Leute, wo aufhalten und so weiter. Da dann teilweise auch wieder Staus erzeugt, die in diesen Röhren nicht so die besten Ideen waren immer wieder. Also da muss man sich sicher für noch nächstes Jahr was überlegen, damit da garantiert nichts passiert in Zukunft. Es waren zum Glück alle Leute immer diszipliniert. Es hat nichts gegeben in die Richtung, keine Probleme, aber da könnte es zu Problemen kommen. Nein. Das war, okay. Da waren einige von diesen Situationen unterdimensioniert, was den Platz angegangen ist. Okay. Also das wäre so das Negative an der Räumlichkeit dort. An und für sich sonst ist das ziemlich cool. Also viele große Hallen, viel Platz. Da geht noch mehr. Das haben einige auch gesagt. Das war jetzt eben das erste Mal, da lernt man noch viel und so. Es waren auch viel mehr Leute. Diesmal waren es etwa 15.000 statt 12.000 das letzte Mal. Das heißt, das Ding war wieder größer. Eben eine ganz andere Stadt. Die Verkehrsbetriebe haben auch die ganze Nacht über Straßenbahn fahren lassen hin. Dadurch hat man im Viertelstundentakt hinfahren können. Das hat auch gut funktioniert. Es war sehr cool. Ich habe mir die meiste Zeit, ich war in keinem einzigen Vortrag, außer in der Eröffnung. Ich wollte in welche rein, bin nicht reingekommen, wo ich dann nachher sogar gehört habe, dass die nicht ganz voll waren. Also das Deckfragmentieren, wie es so schön bezeichnet wird,
hat nicht so funktioniert.
Hat nicht 100% funktioniert. Also dass man wirklich sagt, die Leute sollen sich jetzt reinsetzen, wo was frei worden ist und von außen wird aufgefüllt. Weil sie haben alles justament immer genau auf die Minute genau anfangen lassen und die Röhren waren teilweise zu eng, dass dann genug Leute wieder hineingekommen wären. Dadurch haben sie dann teilweise die Sachen zugemacht. Also den Marco Wegling hätte ich zum Beispiel ganz gern gehört, der hat ein neues Buch rausgebracht. Das Buch habe ich dann nachher gelesen. Das ist durchaus empfehlenswert. Das ist so, ich verkürze und vereinfache, es ist eine moderne Form, eine Hipster-Version von 1984. ja, Quality Land?
Ja, ich hab mal, glaube ich,
es gibt zwei
die erste viertelhalbe Stunde von seinem Vortrag, oder Vortrag eigentlich, war es ja fast eine Lesung.
Eine Lesung, es war eine Lesung, ja.
Mit einem lustigen Typen mit Vollbart und Bass. War sehr lustig. Also ich habe nicht alles gesehen, aber einen Teil davon. Ja.
Ich habe das Buch eben dann nachher komplett gelesen. Es hat ein paar Flachwitze und ein paar flache Stellen drinnen, aber an und für sich ist es durchaus unterhaltsam.
Okay,
gut. Es ist ziemlich dystopisch eigentlich wieder, aber ja, okay. Werden viele Leute einen Zugang zu diesen Themen kriegen, sage ich, die vorher den Zugang überhaupt nicht hatten, weil der hat doch eine wesentlich breitere Publikumsstruktur halt, als der Kongress bisher hatte oder so nicht. Und diese Themen hat er da ganz gut aufgearbeitet.
Ja. Cool. Gut. So, was habe ich noch? Ich habe 0MX oder 0MX. Ich finde das sehr interessant. Also sehr interessant ist jetzt fast ein bisschen übertrieben, aber es gibt, ich glaube, es ist RFC und noch nicht durch, aber es gibt schon seit längerem einen DNS-Eintrag, wo drinnen steht, diese Domain nimmt keine E-Mails an.
What's the point of it?
The point of it is
das Internet schneller machen.
Mehr oder weniger, ja.
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 Na klar.
Wieso? Solange du keinen MX-Record hast, an wen wirst du zustellen?
Das Problem ist, im DNS ist es so, also in der Spezifikation, dass als Fallback der A-Eintrag für die Domain genommen wird.
Oha.
Okay.
Ja. Ist mir selber auch schon passiert. Also es passiert wirklich.
Ja, der muss auch nicht lauschen, nicht?
Trotzdem bekommst du
Traffic, ja.
Ja.
Wenn sich aber alle Mail-Server dran halten und lesen, hey, da gibt es keine E-Mails, brauche ich es nicht einmal probieren. Ne? Also da gibt es kein Mail-Service dahinter. Dann braucht das nicht einmal probieren. Und das
wird das was bringen?
Was?
Wird das was bringen? Relevant? Also an Traffic? Weiß man da was?
Ich glaube schon.
Okay.
Ich glaube schon. Also ich sage mal so, es hat sich jetzt, glaube ich, noch nicht wirklich durchgesetzt. Es gibt halt einen RFC, schlag mich tot, keine Ahnung was. 7505. Aber die Idee finde ich nett. Einzutragen, für diese Domain gibt es keinen Mail-Service-Punkt.
Ich muss mir jetzt ehrlich sagen, dass ich bis dato nicht gewusst habe, dass das auf die E geht. Und ich war davon ausgegangen, dass wenn ich kein MX gesetzt habe, dass dann nichts passiert.
Nein, ist leider nicht so. Ist leider nicht so.
Okay.
Und
kriegt ihr viel auf diese generischen Adressen, die es immer geben muss, theoretisch?
Praktisch gar nichts.
Eben.
Ja.
Und daher,
deswegen wundert mich das,
denke ich mal, wird es nicht viel bringen. Also ich kriege Spam eigentlich nur auf Adressen, die es irgendwo abgeschnorchelt haben, halt, weil sie irgendwo publiziert sind oder so nicht. Oder leicht erratbar waren aufgrund von Accounts irgendwo.
Die Geschichte ist nur trotzdem, jetzt, ich betreibe einen Server, da rennt da Webseiten drauf und für diese Domain gibt es einfach kein Mail-Service, Punkt. So, jetzt ist theoretisch, wenn einer eine E-Mail schreibt an bla 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 at diese Domain, ja, wird der Mail-Server versuchen, die Mail zuzustellen. Nämlich, wenn es keinen Mix-Eintrag gibt, an den A-Eintrag für diese Domain. Und der macht es. Unnötiger Traffic, den keiner braucht.
Ja, aber ich meine, mit einem Reject bin ich weg, ne?
Was ist
mit als Mail-Server, also als Nicht-Mail-Server, als A-Eintrag-Server. Und ich reject einfach alles, was auf 25
ja, oder irgendwas herkommt. Ja, aber ich will den Traffic nicht einmal bekommen, weil wozu?
Aber ist der nicht vernachlässigbar?
Ja.
Ist der nicht irgendwo im Bereich von zwischen grad nix und doch also, nix?
Die Sorgen hätte ich gern, nur den Traffic zu haben.
Ja, genau, ja.
Ja. Insbesondere nachdem ja jetzt der IT-Keller mich bombardiert.
Das war nicht ich.
Wieso bombardiert
die Geschichte? Das war nicht ich.
Habe ich noch aufgeschrieben.
Ja, ja, wie auch immer, ich gebe dir prinzipiell recht. Ja. Ich wusste nur bis vor kurzem nicht einmal, dass es theoretisch eine Idee dazu gibt, wie man das machen, also dass es dafür einen DNS-Eintrag geben könnte.
Ja. Zero-MX.
Ja.
Andererseits habe ich eben bewusst auf jeder NMX definiert, weil ich es ja steuern will und weiß nicht. Ja, ja.
Wie auch immer. Ne? Aber es betrifft in Wahrheit auch jedes Subdomain.
Na klar. Ja gut, das ist dann, ich meine, wird in unseren Bereichen oder wo wir agieren, keine Rolle spielen. Weil die 75 KB im Monat sind mir Blunzen. Die grob eingeschätzten.
Bei jetzt ich hab keine Ahnung. Ich
betrachte jetzt einfach nur meinen Mail-Server bei so Sachen, aber bei großen Mail-Providern, Gmail, was auch immer, spielt das sicher eine Rolle. Spielt das sicher eine Rolle, da kannst du einiges runterdrücken. Ne?
Ja.
Ich meine, wird auch nicht gewaltig sein, ne? Im Vergleich zum Traffic, den sie so und so haben.
Ja,
aber wenn du dieses Stück, keine Ahnung, Google hat von mir, sei es angehängt, ich meine einfach fiktive Zahlen mit 10 Gigabit. Ne? Und genau 5 Mbit sind ständig belegt mit lächerlichen Anfragen.
Nein, da brauchst du schon trotzdem, keine Ahnung, was hast du vielleicht, rennt da halt ein SMTP drauf, der was entgegennehmen
das
könnte.
Das ist natürlich was anderes, ja.
Ist aber eigentlich für andere Domain zuständig, nur zufällig läuft halt die Domain auch auf diese IP-Adresse.
Ja, ja, ja.
Dann bekomme ich Anfragen auf dem Port, die ich eigentlich nicht will.
Ja, wie gesagt, das
weil ich sowieso also nicht annehmen.
Bei größeren Playern wird das sicher eine Rolle spielen. Aber
dem her, ich finde die Idee ganz witzig.
Ja.
Also ich werde in nächster Zeit eher anderes beim Ecken angehen als die. Da sehe ich eher Probleme momentan.
Ja.
Also das Graylisting funktioniert gefühlt fast nicht mehr. Ich meine, das stimmt nicht, weil natürlich fällt viel weg.
Funktioniert dort schon.
Ja, aber ich kriege immer mehr, dass durch Graylisting durchkommt, indem es halt brav nochmal zustehen. Und teilweise auch 12-mal das idente Mail an die gleiche Person, also an den gleichen Account. Ja. Also die Spammer werden auch immer schlechter.
Ja, oder halt penetranter, was auch immer.
Penetranter,
ja. Na gut, wie auch immer. Dann halt nicht.
Scheiß auf Zero MX.
Was habe ich noch? Ich habe mich versucht, irgendwie die Artikel-Seite für Google besser zu machen. Und haben wir da halt das Google Page Insight mal zu Herzen genommen und mittlerweile bin ich im grünen Bereich. Und im Zuge dessen bin ich halt auf JavaScript Minifying, bla bla bla, keine Ahnung was gestoßen, und haben wir da alle möglichen Sachen angeschaut, die alle irgendwie so, das ist so diese ganz, ich bin auch kein Fan von SAS und so Sachen, das ist alles so Script-Kiddy-mäßig.
SAS. Na, Einspruch, aber gut.
Ja, nein, ich empfinde es halt so. Ja. Es ist irgendwie komisch. Ja.
Oh ja.
Und zwei so Kombinator total, und bla. Ist und
total hin unpraktisch.
Und her. Ja, wie auch immer. Und bin dann auf ein Tool gestoßen namens Fairy, also F-E-R-I. Und das verwende ich jetzt, das finde ich sehr nett. Das überwacht einfach mein Verzeichnis am Server, da schmeiße ich meine JavaScripts rein, wenn ich eine Änderung habe. Das minifiert das, kombiniert das alles in einen File zusammen, schmeißt das drauf und die Geschichte ist gegessen. Und das funktioniert echt gut.
Cool. So eine Dropbox für JavaScript.
Ja, also nicht nur JavaScript, sondern auch CSS und so Sachen halt. Und das ist einfach ein einfaches Ding, das ist zu verstehen. Ist halt auch so ein NPM-Schatz.
Ja, das sind sie alle.
Aber ja, wollte ich nur sagen, habe ich mir angeschaut und ich verwende das jetzt.
Ein kleines? Danke.
Ja. Finde ich nett. Wollte ich nur darauf hinweisen. Das ist ein nettes, kleines Tool.
Ja, ich beschäftige mich jetzt auch seit ein paar Wochen mit einem netten, kleinen Tool. Das wollte ich euch erzählen. Und zwar von Adobe, das Adobe XD. Mhm. Ja. Verwendest du?
Ich habe mir es schon angesehen.
Also
kurz, erklär's mal, was
ganz kurz,
ist.
Also das Ganze nennt sich XD, Experience Designer, schließt mehrere Lücken in der Adobe-Welt, also quasi es löst in Wahrheit das Fireworks ein bisschen ab, ist ein simplifizierter Illustrator, wenn man will, und ist das erste Stück Software, das sie für User Interface und User Experience Design gebaut haben.
Ja.
Ja. Ist noch nicht ganz fertig, ist noch so halbert irgendwie in der Beta.
Wirklich?
Okay. Ja, also das Programm ist nicht mehr in der Beta, aber gewisse Funktionen sind in der Beta und sie haben noch einiges zu tun.
Aber warum verwendest du es oder warum willst du es verwenden? Es ist schon ein bisschen so Collaboration dabei, oder?
Viel zu wenig noch.
Okay.
Also Collaboration, eigentlich das, was sie geschafft haben jetzt, ist so quasi einen Abnahme- und oder einen Review-Prozess einzubauen. Ja, das heißt, ich kann so quasi meine Designs, meine Prototypen kann ich online sharen. Der kann kommentiert werden. Ich kann die Kommentare quasi kann ich abarbeiten, ja, und kann so mich irgendwie vorarbeiten. Ja. Collaboration, nein, deswegen, weil so quasi sie noch nichts wirklich fertig haben, wo quasi Design-Teams oder mehrere Leute an den gleichen Files arbeiten können. Das,
gut, aber im Zuge ihrer ganzen Adobe Cloud, bla bla bla, kann man dann Bibliotheken anlegen, die kann man...
Jein, das funktioniert noch ziemlich schlecht.
Wirklich?
Ja.
Ich meine, also, ich habe es noch nicht so genau angeschaut.
Was super geht, ist, du kannst zum Beispiel im Illustrator kannst du was kopieren, gehst ins XD, fügst es ein, hast perfekte Vektorgrafik. Was nicht geht, ist, wenn du im Illustrator das Ding, was du kopiert hast, in deine Cloud-Bibliothek ziehst, dann kannst du das nicht im XD reinziehen. Das geht einfach
wirklich nicht.
Ja. Du kannst alle Filetypen so quasi über die Cloud sharen, außer Vektorgrafiken.
Okay.
Nein, sie sind noch nicht ganz
fertig.
Ich habe mir das jetzt ein bisschen angesehen. Das, was großartig ist an dem Programm, ist, dass du, dass es sehr, sehr einfach ist. Du kannst nicht viel drin machen. Was dich einfach wesentlich schneller macht. Ja.
Aber schränkt es dich auch ein?
Nicht wirklich. Also eben im User Interface Design nicht wirklich. Mhm. Weil du brauchst nur relativ simple Dinge. Ja? Mhm. Und bis jetzt habe ich das, oder machen das viele im Photoshop oder im Illustrator, ja, oder sonst wo. Und da hast du halt das Problem, dass du ein Stück Software vor dir hast, mit dem du 3D-Grafiken erzeugen kannst, Print-Dinge umsetzen kannst, 1000 Dinge machen kannst, ja, aber nur so einen kleinen Teil davon wirklich für dein User-Interface-Design brauchst.
Ja.
Das heißt, das ist im XD sehr angenehm. Mhm. Ja. Und was das XD großartig kann, ist, das skaliert extrem. Also ich kann da drinnen einfach hunderte Zeichenflächen hunderte Zeichenflächen, tausende Vektorpunkte haben, das ist gigantisch.
Okay.
Das pfeift wie ein neues Dokument.
Mhm. Ja.
Also ich habe da Samples mir angesehen und mit Samples gearbeitet, wo wirklich Riesenapplikationen, Riesenwebseiten drinnen sind, mit jedem Button, jedem Detail, jedem Zustand. Wahnsinn.
Ja. Ja. Na, ich bin über XD über einen anderen Weg gestoßen, nämlich es gibt ein Tool namens Zeppelin.io.
Ja.
Wo man quasi Grafiken reinstellen kann, also und der Kunde kann seinen Kommentar dazu abgeben und das wird dann alles irgendwie verwaltet, bla bla bla, und da kann man XD-Files hochladen.
Genau, die haben jetzt eine XD-Integration, ja. Ja, das ist auch das Schöne, es ziehen schon einige Programme, vorwiegend die Mac-Welt, aber ziehen jetzt nach.
Es gibt auch FigRam oder wie das heißt, das ist auch so ein UI-Collaboration irgendwas Tool. Und das kann man in Zeppelin auch irgendwie verbinden. Und,
ja.
Also, ja.
Ja. Aber XD, schaut es euch an, es gibt irgendwie eine Testversion, die gratis ist. Ja, aber
in der CC ist
es in der Creative Cloud ist es natürlich drinnen, aber es gibt auch für Leute, die das nicht haben, gibt es, glaube ich, eine 7-Tage-Testversion. Okay. Ist wirklich spannend, wie schnell du damit und wie exakt du damit Designs umsetzen kannst. Und
also kein Balsamic mehr.
Nein,
dieser Balsamic ist ja nicht, ist ja nur Sketch.
Naja, aber auch das kann man da drinnen machen.
Ja, XD. Eben,
ja. Also du hast, was auch schön ist, du hast ein paar große Libraries, auf die du zugreifen kannst, unter anderem von Google, also ganzes Android Library, mit
dem Material
Design. Das ganze Material Design, Apple hat einen Design Guide und die halten das aktuell, weil ich schätze, dass die auch mit dem Tool mittlerweile alle arbeiten. Ja. Und ja, du kannst dir extrem schnell Prototypen zusammenzimmern, du kannst sie verlinken, du kannst dir das am Endgerät kannst du dir das anschauen. Mhm. Es geht sogar, dass wenn du einen Mac dranhängst an dein Telefon, kannst du live
designen. Also nicht das Telefon an Mac, sondern das Mac ans Telefon hängen. Das
finde ich sehr interessant. Mac ans
Telefon. Ja, klar. Schon. Das Telefon an den Mac. Okay.
Nein, das war
ich finde es besser. Ja,
ich habe es interessant gefunden.
Dann kannst du live auf dem Gerät designen. Also du siehst wirklich, schiebst den Farbregler und da drin schiebt sich die Farbe um vom Button. Okay. Ja.
Brauche ich da eigene App dafür?
Da gibt es eine XD-App natürlich, okay. Also eine Companion-App am Endgerät und ja. Mhm. Ist aber wirklich, wirklich cool und
cool.
Also wir stellen um komplett auf XD.
Okay, cool.
Also ist
weg von Illustrator oder so?
Weg von Illustrator. Also nicht den Illustrator brauchst du noch immer, um Grafiken zu erstellen. Ja, einfach zurück zu den Wurzeln. Mit dem Ding machst du Illustrationen. Ja. Machst du aufwendigere Dinge.
Aber UI.
Aber die so. UI, mhm. die baust du dann in einem einfachen Tool.
Mhm. Okay, cool. Cool.
Das Pixel perfekt ist und ja, cool. Extrem schnell. Extrem schnell. Ja. Allein, keine Ahnung. Zeichenflächen, 100 Zeichenflächen als PDF exportieren, eine halbe Sekunde.
Okay.
Ja. Keine Ahnung, wie die das machen. Ja.
Vielleicht hat er im RAM alles als PDF, ich weiß nicht.
Nein, meine Vermutung ist, dass das Format in Wahrheit ein und dasselbe ist. Mhm. Ja.
Also ja, das
du kannst ja, du kannst ja einen Illustrator-File kannst du ja als PDF so quasi, ist ja genau das Gleiche.
Ja.
Ist nur ein bisschen Meta-Information mehr.
Ja. Ja. Ja.
Aber auch der PNG-Export ist pfeilschnell.
Okay. Ja. Daumen hoch. Zum Thema pfeilschnell, ich springe jetzt leider ein bisschen zurück. Ich habe Meltdown und Spectre. Was hat das mit verdammt nochmal mit SSDs zu tun? Ich habe es nicht verstanden. Wir haben alle gesagt, auf einmal SSD-Zugriff oder Writes oder was auch immer, ich weiß es nicht genau, sind auf einmal langsamer.
Es ist eine gute Frage,
beobachten
habe ich es können.
Ja?
Tatsächlich, ja. Da schlagt es mir nicht wegen den Zahlen, aber ich habe vorher irgendwo bei 140.000 Reads gehabt, nach Ausrollen von den Intel-Patches und so weiter waren es rund auf 80.000.
In der Also 80.000, was jetzt?
Read pro Sekunde oder irgendwas in der Richtung. Das ist, keine Ahnung, müsste jetzt nachschauen, wie das jetzt genau heißt. Also konkret ist es ein Samsung Evo Pro.
Ja, okay.
Und da gibt es den Magician dazu. Also das ist also Software-Utility. Ja. Und da kannst du anschauen, was der tut. Wie schnell er ausliest und so weiter und so fort.
Und das ist wirklich deutlich runtergegangen.
Okay. Was konkret der Zusammenhang ist, weiß ich auch nicht.
Ja,
aber es ist nicht sichtbar gewesen. Okay. Also einfach schlicht und ergreifend zu messen war es. Mhm. Wie gesagt, was könnte der Grund sein? Ne?
Ja, aber muss der Prozessor nicht Arbeit leisten, wenn er Daten auf die Platte schreibt?
Muss wenig.
Der Prozessor? Naja.
Hängt davon ab, was. Also in Wirklichkeit macht es der Speicher, also RAM Richtung. Der Prozessor macht der Prozesse. Ne?
Prozessiert.
Der prozessiert, ja. Also der verarbeitet Daten. Und wenn sie unverarbeitet aber im Speicher liegen, kannst du sie über den Bus direkt auf die Platten schicken.
Mhm. Also ich habe es nicht
verstanden. Ich verstehe es nach wie vor nicht. Ja. Also es ist mir ein Rätsel, aber die Maschine ist definitiv nachweisbar und messbar langsamer geworden mit den Ausrollen von den Patches.
Ist das Filesystem verschlüsselt?
Nein.
Aber vielleicht stimmt das bei herkömmlichen Platten, aber bei SSDs eben nicht mehr.
Was? Wie meinst du?
Ich bin ja ein Hardware-Nackerpatzler, um das so finnerisch zu sagen. Ja, aber
was heißt Hardware?
Was heißt Hardware? Aber eine SSD, ist, Hardware? Halt, eine SSD ist halt doch was ganz anderes wie eine herkömmliche Platte.
Ja.
Also
keine Ahnung, was wirklich die konkreten Gründe sind. Es ist nur
du kannst es irgendwie nachvollziehen,
dass es wirklich ganz seine Screenshots haben. Ja, ja, weil ich habe das mal wirklich angeschaut. Ne? Ja. Und der ist um die Hälfte runtergegangen.
Ich finde das auch seltsam. Naja, gut, ja.
Wahrscheinlich war einfach der Patch scheiße. Und die haben irgendwo 100 andere Kanäle abgedraht, damit bloß
auch nichts passiert. Ne? Ja, kann eh sein. Ne? Mhm. Naja, gut.
Gut, großes Thema noch, Ja. Aber da habt ihr wahrscheinlich nichts genauso wenig wie ich.
Danke für das Thema.
Nein, aber es war ein großes Event, die CES, ich habe es vorher angesprochen.
Ja,
war da irgendwas Interessantes dabei?
Ich weiß nicht.
Ich glaube nicht wirklich.
Ich habe es auch nicht verfolgt. Es gibt halt irgendwelche neuen tollen Fernseher, die ich nicht brauche.
Ja, die sie ausholen.
Habe ich irgendwas gelesen, aber.
Dann gibt es irgendwelche Fernseher, die man zusammenstecken kann zu einer Wand.
Ja, aber nicht wirklich. Das ist dann so ein Videotrick.
Nein, das ist kein Videotrick.
Nein, war das nicht das mit den
das
mit
Samsung Spiegeln? Wall. Nein. Die Samsung Wall, das ist so quasi eine modulare LCD-Paneele.
Nein, es gibt Consumer Gaming Monitore, wo man mehrere jetzt zu, ich glaube, vieren zusammenstecken kann und damit das Bezel in der Mitte dünner wird, macht uns da so ein Reinprojizieren mit Spiegeln und so weiter. Und damit
stimmt. Ja.
Da habe ich was gelesen.
Ja. Naja, das einzig Interessante, was ich irgendwie mitbekommen habe, ist so quasi der Vorstoß von Samsung in die bei der wie heißt es? LED-Technik, dass sie so quasi Micro-LEDs bauen, die so quasi einen Bildpunkt mit allen Farben irgendwie schaffen und damit halt so quasi OLED wieder mit OLED gleichziehen. Dass sie quasi wirklich eine LED pro Pixel haben.
Aha, okay.
Das ist so das Spannendste aus meiner Sicht. Aber sonst war irgendwie...
Nöp. Von mir nichts.
Sehr gut. So habe ich es auch empfunden.
Und?
Dann erzähl mal über die Schweinehunde.
Über die Schweinehunde. Wir haben, nachdem wir zuerst beim Kongressthema waren, beim Kongress tatsächlich ein Hörerinnentreffen gemacht. Mhm. Sprich, wir sind rund um diesen Glaspalast dort herumgelaufen, zu fünft. Um 9 in der Früh haben sich 5 Leute gefunden, die da herumgelaufen sind. Das war recht lustig. Also wir sind jetzt ein internationaler Podcast mit internationaler Hörerinnenschaft und auf Strava sind wir mittlerweile über 130 Leute. Heute haben wir die Episode Nummer 6 publiziert mit einem ganzen Haufen Laufgadgets, was es da mittlerweile alles gibt an Einlegesohlen in Schuhen, mit denen man dann den Druck misst, wie man gerade auftritt und wie man daher seinen Laufstil verbessern sollte. Ich habe es ein bisschen überschlagen, was da unser Gast, der Bastian Wölfle, da so alles erzählt hat. Da war ich beim Überschlagen so irgendwo bei 4.500 Euro, was ich jetzt investieren könnte in diverses Laufgear, wo man ja sagt, Laufen ist ein günstiger Sport.
Von wegen der günstigste Sport
überhaupt. Nur Turnschuhe, ja. Die nicht einmal wirklich, nicht? Mit diversen Trackern, die es da jetzt gibt, also Uhren und Pulsmesser und eben diese Sensoren, da kann man sie an den Fuß schnallen oder eben in den Schuh hinein, da gibt es alles mögliche an Kram. Mhm. Und die haben auch diverse Werte jetzt quasi neu erfunden, um die eigene Leistung zu messen, also dass man sozusagen einen Maximalwert ermittelt, welcher Leistungsfähigkeit man ist und man versucht dann eben einen gewissen Laufpegel konstant zu halten und nicht warten zu müssen, bis der Puls darauf reagiert, weil der braucht ja 30 Sekunden oder so, bis er sozusagen sich angepasst hat an die neue Belastung, die du da eingehst und dass du früher gewarnt wirst, dass du jetzt zu schnell bist oder zu langsam und wirklich dein Optimum aus dir rauskitzelst. Da gibt es jetzt so einiges an Technik und wer dazu was hören will, Episode 6 von den Schweinehunden.
Okay.
Sehr genau.
Und wie geht's dir? Oder?
Wie man kann alles laufen? Übertreiben. Mir geht's ganz gut. Ja, ich betreibe das Laufen sehr locker. Also für mich ist das eher so Joggen und so weiter. Mhm. Mir geht's hauptsächlich zurzeit darum abzunehmen. Das funktioniert auch ganz gut. Letzte Wägung hat gesagt minus 9,7 Kilo. Damit bin ich unter den Schweinehunden der Führende.
Sehr gut. Und nur mit Laufen? Also nein, sonst keine Maßnahmen?
Ganz im Gegenteil. Also mit Laufen nimmst du nichts auf. Also
ich habe bewusst so gefragt.
Du nimmst in der Küche ab oder am Esstisch und nicht auf der Laufstrecke. Das ist natürlich ganz gut, wenn du statt des Essens laufen gehst, dann hast du statt Kalorienzufuhr Abnahme. Also, aber ja, es ist ganz gut, wieder ein bisschen fitter zu werden und so.
Ja.
Und ich bin halbwegs on track, also ich glaube, das geht sich aus. Also das Ziel ist ja nach 2 Jahren in der Lage zu sein, Halbmarathon zu laufen. Und das müsste eigentlich sich ausgehen, würde ich jetzt
sagen. Was für Strecken läufst du? Also
momentan laufe ich 7 Kilometer zweimal in der Woche.
Das ist schon sehr brav.
Aber sehr locker, also
nicht schnell. Ja, aber brav?
Ja.
Cool.
Und ich habe mir eben auch jetzt, ich gehe auch sehr viel und habe mir diesbezüglich auch neue Schuhe gekauft, die habe ich gerade an. Das sind, glaube ich, die teuersten Schuhe, die mir bisher in meinem Leben außer Skischuhe gekauft habe. Die haben den Vorteil, dass sie wasserdicht sind und atmungsaktiv und eine relativ harte Sohle. Sprich, die kann man ganz gut zum Raufahren verwenden. Die hat mir ein Bekannter empfohlen. Und habe jetzt 2 Wochen an und bin sehr happy drüber. Also die sind sehr, sehr angenehm zu tragen.
Aber dazwischen schon hin und wieder was
Socken, oder? Ja. Hin und wieder ziehe ich sie doch aus. Socken weg, absolut.
Du hast wohl eine frische U-Dose. Schon seit 3 Wochen.
Und sind wintertauglich.
Sind wintertauglich, begrenzt. Also 3 Stunden Radfahren geht nicht, dann kühlt der Fuß drinnen doch aus. 3 Stunden gehen geht ohne Probleme. Also das offensichtlich hat man durch den Fahrtwind zu viel Abstrahlung. Da geht es dann nicht aus. Also eine Stunde Radfahren ist überhaupt kein Problem, aber bei 3 Stunden ist es dann langsam am Ende.
Ja, vor allem bei Atmungsaktiven, ja.
Genau.
Ja,
das spürt man da. Aber man schwitzt eben auch nicht arg drinnen.
Ist um 3 Stunden.
Ja. Und absolut wasserdicht, also ich bin ja dann am Anfang spaßeshalber in die Pfützen so richtig hineingetappert, nicht, wie es die Kinder auch so gern machen, um zu schauen, ob das wasserdicht ist. Das heißt, ja!
Eine Lacke!
Platsch! Gehört dazu.
Genau.
Ja.
Nein, ich habe die Dinger sehr gerne.
Ja, jetzt sag noch, was das für Dinger sind.
Achso, das sind La Sportiva, Typenbezeichnung weiß ich nicht mehr genau, die trage ich nach ins Wiki. Also die Pista kosten so um die 180 Euro.
Okay.
Ja.
Ja, weiß nicht, bin ich nicht gewohnt für so Latschen.
Also das kauft im Prinzip mal so Skischuhe, die kosten unter 300
Euro. Die Skischuhe waren ja ausgenommen.
Ja, die waren ausgenommen. Aber die Skischuhe borge ich mir eher aus, als dass ich mir das kaufe. Ja,
wirklich?
Ja.
Na, das kann ich nicht.
Kannst nicht.
Nein.
Nein, aber jetzt sind es voll okay.
Ja. Na gut. Ja, also was ist denn da jetzt mit dem Panoptikum?
Ich habe ja schon gesagt, weil bei meinem Meltdown bei den Patches habe ich es gemerkt. Jetzt haben wir über 1,8 Millionen Episoden.
Mhm.
Bis die Episode da heraus ist, die wir gerade aufnehmen, haben wir über 30.000 Podcasts. Die API wird auch verwendet von der Wispod-Seite mittlerweile. Das
war ja
ganz gut.
Cool.
Und irgendwer will es gerade hacken. Das ist recht lustig.
Ja, aber ich bin's nicht, ganz ehrlich. Ich sag's gleich. Ich hätte dir nicht zutraut.
Also das war ganz lustig. Die Suche geht ja gegen eine Elasticsearch-Datenbank und da fange ich nicht wirklich jeden Request ab, der da dagegen geht, sondern lass manche auch ganz bewusst scheitern, wenn die zu skurril formuliert sind, weil es mich auch ein bisschen interessiert, wer da jetzt gerade was probiert. Und da probiert wer mit großer Begeisterung SQL-Injections, immer wieder mal 100 innerhalb einer Minute. Und lustigerweise ist der eigentliche Search-String, also der Teil, der gesucht wird, bevor dann hinten der SQL-Gramm drankommt für die Injection, ist immer IT-Keller.
Ja.
I kid you not.
Das finde ich schön.
Daraufhin haben wir dann gedacht, was geht da eigentlich so ab und wer ist das und was spielt sie da? Und vor allem, ich meine, wenn Sie es über den Podcast gehört haben, ich habe ja hier erzählt, das ist Elasticsearch, also SQL Injection geht dort nicht.
Das ist
kein SQL.
Das ist halt der Hinweis auf ScriptKiddy, ne?
Ja. Ich wollte gerade sagen,
aber wieso immer IT-Keller?
Na, aber kannst du vielleicht, wir haben ja zumindest ein bisschen einen Bildungsauftrag, kannst du ein paar Tipps geben? Wie man vielleicht doch durchkommen könnte. Oder irgendwie so ein weil das ist ja peinlich.
Im Elasticsearch sich ein bisschen genauer anzuschauen. Ne?
Okay.
Ich meine, dort in der Ecke kann wirklich nichts passieren. Also es ist die falsche Gegend, diese Search-API dort zu verwenden, das ist keine gute Idee. Das ist
vielleicht schon zu viel Hinweis. Ja.
Weil in der Ecke kann nichts passieren, weil alles innerhalb von der Elasticsearch-Datenbank kann man auch über die API ganz legal abfragen. Dafür braucht man keine Injection. Dort ist nichts, was irgendwie geheim drinnen ist. Nicht? Also dafür vertraue ich dem Elasticsearch ehrlich gesagt zu wenig. Man könnte auch sagen, ich kenne mich in Elasticsearch zu wenig aus, als dass ich mir es trauen würde. Also wenn, dann sollte man eher die normalen Requests sich anschauen, ob man dort irgendwo rein kann. Aber das ist Ecto. Also man sollte sich vielleicht anschauen, welche Schwächen Ecto gerade hat. Das ist der ORM, den ich verwende. Die könnte man ausnutzen.
Aber kommen die Anfragen über
immer dieselbe IP?
Ich habe das ehrlich gesagt gar nicht genau angeschaut. Okay. Ich habe dann nur lustig noch ein bisschen weitergeschaut, wie viel Requests ich denn hatte, wo im Suchstring vorkommt IT-Keller, 18.900. Habe mir gedacht, nicht schlecht, wer ist denn das eigentlich? Ich habe dann ein bisschen genauer geschaut und die meisten kamen von Google. War ich noch verblüffter. Dann habe ich mir das wieder genauer angeschaut. Und zwar, wenn man nach IT-Keller und Panoptikum sucht, beide zusammen im Suchfeld, im ganz normalen Suchfeld von Google, hat man auf der ersten Seite einen Link, der genau auf die Suche von innerhalb von Panoptikum auf den IT-Keller geht.
Wirklich?
Wie das entsteht, dass sowas in die Suche hineinkommt, ist mir vollkommen unklar.
Aber ich habe einen Panoptikum
Suchlink
mit IT-Keller auf der IT-Keller-Seite.
Das finde ich trotzdem interessant, wie das dann in die Suchmaschine, wieso Google das in die Suchmaschine
nimmt. Weil das ein Link ist und den hat er verfolgt.
Ja, und deswegen kommt dann der Link den Suchindex. Ja. Beliebige Links, egal wo die hingehen, kommen rein. Ich dachte eigentlich, es muss schon Seiten dahinter irgendwie sein.
Da ist ja Seiten dahinter.
Ja, aber Suchergebnisse werden viel im Internet stehen. Also die haben dann viel Müll in ihrer Datenbank.
Ja, natürlich.
Ja.
Und das Lustige ist, das ist ja paginiert, die Suchergebnisse dort. Also nächste Seite, letzte Seite. Und er geht im 30-Sekunden-Takt alle durch.
Wie?
Ja, und da kommen halt 10.000 Ergebnisse. Durch 10 sind 1.000. Also das ist immer ein Batch von 1.000, der in 1.000... innerhalb von 5 Minuten fordert diese 1.000 Requests durch Google. Also ich weiß nicht, ob das wirklich so effizient ist dann. Der Crawler, also ich glaube, sie haben auch Optimierungspotenzial.
Haben sie definitiv,
ja.
Haben sie definitiv.
Ich meine, jetzt habe ich es einmal in die Robots reingeschmissen und mal schauen, ob sie sich drum scheren. Ich habe es ganz erheiternd gefunden, die Sache. Bisher hat es mir noch nicht wirklich gestört.
Nein, vor allem, man kommt ja schlussendlich eh auf die Panoptikum-Seite. Nicht? Also von dem her kannst du dich eigentlich nicht stören.
Ja, auf dieses Suchergebnis, ne?
Also, ja, aber dann ist der User schon einmal da, ne?
Das stimmt. Es ist auch ein Link relativ weit unten, also da wird, der gibt nicht so wirklich viel aus. Jo, und wie gesagt, das nächste coole Ding ist in Arbeit. Das ist diese Geschichte, was ich da vorher so ein bisschen angeteasert habe mit künstlicher Intelligenz und so weiter. In die Richtung wird es wohl irgendwie gehen.
Was? Mit Panoptikum?
Ja, da ist ein bisschen was zu tun, ja. Da habe ich jetzt ein paar Ideen.
Okay. Ja, wisst ihr nicht irgendwie,
ich meine, hallo? Bisher gibt es noch nichts richtig, also gibt es noch nichts Schriftliches dazu, innerhalb eines Monats
wird es da was geben. Muss nicht schriftlich sein, ich brauche nichts unterschreiben, ich will nur was wissen.
Ja, was ich vorher gesagt habe, diesen Lernagenten hätte ich gerne in 20 Jahren fertig. Ja. Der nächste Schritt am Weg dorthin ist ein Audio-Only-Interface. Also bisher musst du, um Panoptikum zu verwenden, einen Webbrowser bedienen können. Und ich habe zum Beispiel einen blinden Vater, der hat zwar Interesse grundsätzlich an Computern, hat aber noch nie in seinem Leben einen bedient. Und da wäre halt der Gag der, dass der ein im Prinzip gehacktes Android-Device kriegt, in dem Sinne, dass der nichts tun muss, sondern einfach mit dem Gerät sprechen kann. Das hat immer einen schwarzen Bildschirm und du kannst den wie so ein Alexa im Prinzip verwenden. Ja. Nur halt gehen die Daten nicht über irgendwelche proprietären Services drüber, sondern der macht einmal, das erste ist ja mal Speech to Text, das macht einmal lokal. Dann der nächste Schritt ist hoffentlich das zu erkennen, den Intent, das hoffe ich doch auch noch lokal hinzukriegen und dann daraus gehend das Panoptikum abzufragen, die entsprechenden Sachen vorzuschlagen und ein bisschen am Anfang mit einem Dialog, so nach dem Motto, du hast dein letztes Set das und das angehört, willst du da weiterhören oder willst du was Neues oder willst du eine Stunde zurück, weil du gerade eingepennt bist, so diese Sachen, dass man das in einem relativ natürlichen Gespräch hinkriegt.
Mhm. Also einen klassischen Assistenten, wie sie
ja, jetzt aber nicht. Heißen. Aber also was ich so bisher gesehen habe, war das alles immer fast nur, du hast einen Satz, den du als User sagst und er versucht daraus den Intent ohne aufregend viel Kontext zu erkennen. Sie definieren zwar sowas wie einen Kontext dann da drinnen, aber dass sie aus den letzten 5 Sätzen was Sinnvolles weiter rausschließen,
habe ich noch nicht gescheit. Das ist schon, schau dir den Google Assistant mal an.
Ja.
Das ist schon Realität.
Ja?
Ja,
definitiv.
Ich habe das also relativ seicht
empfunden. Gerade der Google Assistant ist da meines Wissens nach meilenweit vorn. Die gehen voll auf den Kontext. Also mit dem kannst du wirklich Gespräche führen.
Und die nächste spannende Frage, die sich dann für mich stellt, ist, wann haben wir eigentlich was verstanden? Also wenn ich mit jemandem kommuniziere, die Person sagt mir was, wann habe ich was verstanden? Und das unterscheidet zurzeit nur auf zwei Ebenen. Das eine ist, wann ich glaube, ich habe es verstanden. Und das zweite Niveau wäre dann, ich habe auch das verstanden, was die andere Person gemeint hat. Hm. Und das sinnvoll zu modellieren, da habe ich bisher noch relativ wenig Material dazu
gefunden. Für die dritte Ebene, korrekterweise. Ich habe es nicht verstanden.
Nein, ja, klar.
Ja, klar.
Ja.
Die kann aber die Siri schon ziemlich gut.
Ich verstehe das nicht.
Ich verstehe das nicht, ja genau.
Also die dritte Ebene hat Apple schon wirklich,
die haben es drauf. Ich habe es ein bisschen jetzt angefangen, Linguisten anzubohren in die Richtung, was die da für Modelle da haben in die Richtung und habe noch relativ wenig gefunden und werde in nächster Zeit einige Leute diesbezüglich angehen, weil ich glaube, dass da über diese klassischen Bots hinaus einiges gemacht werden kann. Und so mein Wunsch wäre, dass man das Ganze so als Open Science Projekt aufzieht, vielleicht mit ein paar Uni Instituten, die sich daran beteiligen wollen, die da interessiert sind. Ich glaube, es gibt nichts, wo das auch wirklich publiziert wird und nicht nur irgendwelche Datasets oder irgendwelche neuronalen Netze, die es gibt, sodass man sagt, das ist ein Forschungsprojekt und da schauen wir jetzt einmal, was wissen wir eigentlich? Bestätigt sich das dann in dem Modell, wenn ich dann Annahmen mache, wird dadurch der Assistent besser, wird er schlechter und so weiter, dass man sozusagen einen quasi Prototypen hat oder einen Versuchskaninchen-Bot hat, an dem man langsam aber sicher sich in einen guten Assistenten hineinwerkeln kann, sodass das am Schluss ein Ding ist, das man, sage ich, auch auf Kinder loslassen kann. Das ist so der
schöner Abschlusssatz.
Nein,
Abschlusssatz zu dem Thema. Da gibt es nämlich sehr schöne YouTube-Videos, was Alexa und Co. so liefern zum Thema Kinder. Ja. Also wenn Kinder mit dem Ding reden, was dann
kommt.
Wirklich?
Oh.
Ja.
Okay.
Ja. Ganz lustige Sachen.
Ja.
Das ist schon, was ich morgen tue.
Was die dann nämlich aufzählen für quasi Vorschläge.
Okay.
Nicht jugendfrei. Nein.
Doch,
wir sind jugendfrei.
Wir sind jugendfrei. Also frei von Jugend.
Weiß ich, aber wenn die Kinder irgendwas total Harmloses in die Alexa reinfragen und die Alexa liefert irgendwie irgendwelche Fetischvorlieben zurück, ja. Und zählt die wirklich seelenruhig eine nach der anderen auf. Ja. Und das ist die Eltern schreiend auf die Alexa zulaufen. Ja. Das ist großartig. Ja.
Das habe ich auch gesehen, ja. Nein, Alexa, nein, stopp,
nein,
Alexa.
Nein. Ja. Hechtsprung Richtung Steckdose. Ja, schön.
Ja. Wahnsinn, mit dem Suchergebnis zufrieden. Ja.
Aufgrund deiner Bestellhistorie schlagen wir folgenden Dildo vor.
Natürlich. Ja. Ich habe noch ganz kurz was. Ich habe von GitHub ein E-Mail bekommen, dass ich in einem meiner Projekte eine unsichere Version von jQuery verwende.
Hm. Ja, also, was machst du denn das auch?
Ich habe das Material Design Repo von GitHub, von Google einfach mal geforkt. Ja. Und ja.
It's a service now, ja. Wobei ich habe das Gefühl, das Service triggert nur, wenn jemand auf diese Seite des Projektes geht. Also sie schauen nur dann nach auf die Dependencies gegen ihre Datenbank.
Sie durchsuchen es nicht aktiv, sondern.
Ich habe das Mail genau 5 Minuten gekriegt, nachdem ich auf meine eigene Seite draufgegangen bin. Okay. Und daher bin ich ziemlich sicher.
Ich habe es gleich 2-mal hintereinander bekommen.
Ja. Waren 2 Leute auf deiner Seite.
Ja, aber da reicht es ja einmal an. Na, wurscht wie immer. Hm. Ja, irgendwie komisch.
Ich frage mich, ob das so eine gute Idee ist.
Ja,
ich. Weil sie, also, gar nicht, das E-Mail finde ich cool, aber der Banner, der auf deiner Webseite ist, nicht?
Was, der ist dann auf dem Repo drauf?
Ja, du hast
drauf?
Dann, wenn du die
da hab ich habe noch nicht draufgeklickt. Mhm.
Wenn du die Seite vom Repo aufmachst, hast du oben einen Banner, so Vorsicht, Abhängigkeiten haben die und
wirklich?
Die Vulnerabilities, Version sowieso ist unsicher, Version sowieso. Ja.
Naja, ich finde das jetzt gar nicht so schlecht, oder?
Man könnte daraus schließen als Hacker, naja, wenn die Leute, die sich das von GitHub bisher gezogen haben, daher jetzt alles unsere Versionen haben,
ja, das ist so
wahrscheinlich
ein
eine gute Idee.
Bisschen so Disclosure-Geschichte.
Ja, es ist, also das, wie gesagt, das E-Mail finde ich super, damit bist du getriggert, dass du das fixst.
Ja.
Aber das auf die Webseite zu schreiben, bin ich nicht ganz sicher. Weiß nicht genau.
Hey, dann muss ich nachschauen. Also ich habe noch gar nicht geschaut. Das, okay.
Aber jQuery mal einfach nicht mehr verwenden. Das
ja, auf IT-Killer verwende ich Zepto.
weil ich brauche das jQuery Quagel nicht.
Und österreichische Software damit.
Septu ist österreichisch?
Ja, das ist der Herr Fuchs. Zumindest war er es ursprünglich. Ja. Ich weiß nicht,
wie hat es geheißen?
Voltzeile, oder?
Thomas
nein.
Fuchs.
Ah nein, das war Prototype, oder wie hat das geheißen?
Prototype.
Das war Voltzeile.
Nein, war im siebten.
Echt?
Ja.
Jetzt verwechsel ich.
Schon, oder?
Aber war der nicht bei der Voltzeile? Na wurscht, egal.
Ich kenne ihn nur als Individuum sein. Und jetzt dann mit der...
Nein, ich kenne ihn nur vom Prototype und... Nein, nicht Prototype. Prototype und wird das andere dann geheißen? Diese Animations-Library.
Keine Ahnung. MooTools? Nein, MooTools war was anderes.
Septu ist auf jeden Fall.
Ja. Ah, Septu ist... Okay. Ja, nein, damals. Ich finde das Septu... Damit komme ich zurecht. Mhm. Gut. Ja, ich habe IT-Keller ein bisschen erweitert. Wenn man jetzt Radio hört, dann zeigt er die Shownotes zu aktuell, also zu der Folge an, die man gerade hört. Ja, war mir irgendwie ein Bedürfnis. Und Google Cast fähig kommt auch bald. Ist quasi fertig. Ich habe es noch nicht.
Du wartest noch, bis die Podcasts runtergehen.
Genau.
Ich habe letztens wieder mal probiert, Speech to Text. Da gibt es ja diese Services, die sich hinten ans Auphonic dranhängen. Nachdem ich mit Auphonic auch wieder ein bisschen getan habe, habe ich wieder mal ausprobiert. VidAI bietet das an, sogar kostenlos. Jo, also um es zu redigieren,
geht
es
nicht. Also ich habe mich damit doch einige Zeit herumgespielt. Es gibt einen Service, es kostet halt leider was, namens Trint. Und die sind 100-mal besser als Google und VidAI. Mhm. Also die sind wirklich gut. Ich habe dort ein Video hochgeladen und da waren wirklich kaum Fehler drinnen. Und da kamen auch nicht ganz andere Wörter raus, wie sie...
Was für Video hast du hochgeladen? Dialekt?
Also teilweise ja.
Und das wie transkribiert er den?
Natürlich teilweise falsch,
ja.
Aber es kommen dann halt nicht Wörter vor, die gar nicht vorkommen in dem Gespräch. Also es war ein Interview, ne? Und bei Google und VidAI kommen dann halt so Sachen raus wie Hintern und keine Ahnung was, die aber nie gesagt wurden.
Mhm. Also bei uns waren es die Dialektwörter, die nicht funktioniert
haben,
ziemlich klar.
Mhm. Ja. Mhm. Aber und teilweise lassen sie dann auch ganze Sachen aus, ne? Mhm. Weil sie es einfach nicht verstehen und das ist dann halt auch nicht hilfreich. Mhm. Aber Trint, auch wenn es was kostet, die sind wirklich gut unterwegs.
Und was für Raum ist die Kosten?
Ich weiß es jetzt gar nicht, du zahlst pro Minute bla irgendwas. Ich habe es nicht im Kopf. Ich habe nur so einen Demo-Account einmal geklickt und einmal nur ausprobiert. Mhm. Und das ist echt, also es funktioniert um Welten besser als Google und VidAI.
Wo sitzen die Leute, die das machen?
Hast du das mitgekriegt? Das weiß ich gar nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich bin nur.
Weiß eigentlich jemand von euch zufällig, was mit diesem Philips-Zentrum da passiert ist, das da im Süden von Wien gestanden ist, die da Spracherkennung und recht so sehr, sehr weit vorne waren eigentlich.
Keine Ahnung.
Gibt's das noch?
Keine Ahnung.
Ich glaube nicht.
Weil die waren zu Zeiten von Diktiergeräten, also noch
waren's
mit dem eigenen komischen Format mit DSS oder wie das geheißen hat oder so irgendwas. Die waren ziemlich weit voraus, die waren Marktführer und die haben in Spracherkennung extrem viel weiter bewegt. Ja. Und haben auch schon irgendwann einmal so Ende der 90er angefangen mit so eigenen Ideen Richtung neuronale Netzwerke Spracherkennung durchzuführen.
Keine Ahnung, bin ich.
Das hätte mich einfach nur interessiert, ob es den noch gibt oder ob die abgewandert sind oder ob
wegverkauft oder was auch immer damit passiert. Das nicht mehr.
Naja, also unten am Wienerberg ist nichts mehr, das ist schon klar.
Keine Ahnung.
Weil das wäre auch im Hinblick auf deine Geschichte von vorher natürlich ein interessanter Partner, weil halt Knowledge ist da, ne? Oder war da.
Was jetzt in letzter Zeit viel besser geworden ist, ist Text-to-Speech von Google. Aha. Also ich habe mir jetzt sogar den Spaß gemacht, ich lese einige Bücher von diesen Büchern da, von diesem Hummel-Bundle, die lasse ich mal vorlesen. Mhm. Und also das ist wirklich um Klassen besser geworden. Ich habe einmal getwittert, mittlerweile würde ich das wieder ein bisschen zurücknehmen, dass das Ding bisher mittlerweile besser Englisch ausspricht als ich es tue. Also es ist Englischer, was es spricht, oder Amerikanischer, weil du kannst auch den Akzent aussuchen, aber er macht schon mehr Fehler als ich. Aber es ist schon ziemlich knapp dran mittlerweile. Also es ist beeindruckend, wie das besser geworden ist. Und zweimal hat es mich wirklich gehabt. Also da gibt es ja dieses Thema Uncanny Valley, nicht? Also dass man so ein komisches Gefühl hatte. Das hat man jetzt eigentlich nicht mehr, sondern es ist durchaus so wie ein bisschen ein unmotivierter Nachrichtensprecher so ein bisschen. Also es ist Intonation da, aber sie ist noch nicht so richtig menschlich. Aber aber also man hört wirklich auch über Stunden. Ich habe jetzt sicher, weiß nicht, 30, 40 Stunden insgesamt zugehört, ohne Probleme. Das hört man durch. Aber ich habe zweimal die Situation gehabt, dass ich das Gefühl hatte, die Stimme will mich jetzt überzeugen.
Wirklich?
Und das war dann wieder creepy. Weil ich ja weiß, ich habe ihm gerade diesen Text gefüttert, diesen Tool da, und das liest mir nur vor, was es gerade da aus Kontext auch hat. Also es intoniert sehr wohl kontextspezifisch. Also wenn was unter Anführungszeichen steht, ist es anders. Wenn es ein Fragezeichen hat, am Ende sowieso. Ne? Aber auch es erkennt immer wieder Wortgruppen ganz gut. Aber eben in zwei Sätzen habe ich es gehabt, nur dazu am gleichen Tag. Das war wirklich creepy, weil man dachte, was müsst ihr mir jetzt überzeugen? Ich habe ja gar nichts dagegen gesagt. Und das war dann komisch, weil ich habe sozusagen mich dabei ertappt, dass ich der Sprache auf den Leim gegangen bin.
Ja.
Und daher bin ich mir sicher, dass das relativ bald so weit sein wird, dass das besser sein wird als ein Motivationssprecher oder sowas. Nicht? Also für Sales wird das genial werden.
Ja, natürlich.
Weil das werden sie dann darauf genau optimieren und dann wird das, also du wirst das wollen, das Zeug.
Ja.
Ja. Ja. Trotzdem ein bisschen beängstigend, aber gut, wie auch immer. Ja. So, Podcasting Meetup.
Ja, 2. Februar, 18 Uhr. Das ist von heute aus gesehen nächste Woche Freitag, also in 8 Tagen. Also das wird sich, glaube ich, mit dem Veröffentlichen auch rausgehen. Ja. Da hören es noch ein paar Leute. Wir sind diesmal im Fiume. Das ist eine neue Location, weil der Sektor 5 hat uns ja verlassen.
Das habe ich.
Der hat das zeitlich.
Habt ihr dieses Startup-Doku gesehen auf ORF?
Na?
Am Montag, war das Montag?
Dienstag sind die.
Oder Dienstag?
Ich weiß nicht.
Ich weiß gar nicht. Wo Sektor 5 uroft vorkommen ist, der Christian Kern war dort und ja, 185 Millionen Euro für die Startup-Szene. Und irgendwie so, Alter, Sektor 5 ist eingegangen, weil es keine Kohle gehabt. Also, Entschuldigung, aber ist so. Ja. Scheiß auf die 185 Millionen. Du warst dort zu Besuch und hast das nicht geschafft, dass die überleben. Und das kotzt mich einfach so an.
Insbesondere haben mir die gut gefallen, weil sie sehr viel für die Communities gemacht haben. Weil sie Unmengen Meetups gehostet haben, Unmengen Veranstaltungen.
Ja.
Also das war sehr schön.
In was war der größte Ordnung, hat die Charigon?
Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Das
sie haben einfach aufgeben, bevor
ich, was passiert. Ich hoffe, sie haben nicht allzu viele Schulden gemacht.
Ja.
Aber es ist halt echt problematisch, sowas dann noch zu zeigen, und diese Location gibt es einfach nicht mehr.
Ja, das ist zart.
Das finde ich einfach wirklich so.
Also das ist die neue Location,
die
neue ist das Fium, das kannte ich bisher gar nicht, das ist das Forum Journalismus und Medien Wien, das ist eine, wie sagt man, nicht gewinnorientierte Organisation, die Journalistenausbildung macht, unterschiedlichste Sachen, Kurse und so weiter, und ich habe eigentlich versucht, woanders unterzukommen, mir ist es an allen möglichen Stellen nicht gelungen, und die sind dann auf uns im Endeffekt über einen Kontakt zugekommen, ob wir nicht hinwollen, und wir haben uns natürlich gefreut, dass wir da freundlich aufgenommen werden, das ist im 3. Bezirk, da, wie sagt man, Mediacenter Marx oder so, Medienquartier Marx, also da genau, dieses Eck dort, da sind die drin, also auch halbwegs gut erreichbar mit Straßenbahn, die U3 ist nicht allzu weit weg, ist ein bisschen weiter weg, aber,
aber nicht so schön. Mittlerweile kann man da schön durchgehen, da braucht
genau.
man
nicht mehr. Ja, ganz genau. Und da geht es am 2. Februar weiter um 18 Uhr. Zwei Vorträge sind schon fix, ein dritter wird es wahrscheinlich auch noch werden. Der Lothar Bodingbauer wird was über die Aussprache der Vokale sprechen.
Ach so,
der Hummel.
Der Biene. Na wurscht.
Der Herbert Nauer wird sprechen über seine beiden Projekte jetzt. Also das wird sicher eine nette Geschichte wieder. Und wer Interesse hat, bitte auf Meetup sich anzumelden, weil wahrscheinlich werden wir diesmal voll sein, was die Anmeldungen angeht, weil wir werden auch vom Fium in deren Veranstaltungen beworben. Das heißt, schon mehr als die Hälfte der Leute, die bisher zugesagt haben, kannte ich bisher nicht. Also wir haben einige neue Leute auf die Art und Weise.
Ja, ich bin leider nicht dabei, aber
ja.
Beim nächsten mal dann. Ja.
Genau, das ist das Podcasting-Meetup.
So, jetzt zeig noch deinen super tollen Splitter her, weil jetzt sind wir schon alle ganz gespannt. Was ist denn das?
Also,
langsam.
Wir haben langsam.
Ich muss jetzt alles vorbereiten.
Ich muss ein bisschen was vorher noch dazu sagen.
Ja, aber fangen wir mal an.
Wir haben einen Bildungsauftrag.
Kurzer Recap. Ja. Ja, du hast in der letzten Folge, vorletzten Folge, hast du selbst gelötete Projekte hergezeigt.
Ja. Das ist richtig.
Genau.
Aber das ist gar nicht so der Anfang.
Okay, ich wollte nur, dass du einen Recap machst.
Ich finde, wir haben ja da auch einen Bildungsauftrag.
Ja.
Und deswegen habe ich mich ein bisschen mit Medientheorie beschäftigt. Ich nehme an, ihr kennt ja sicher Radiotheorie von Brecht.
Nein, ich habe es nur gelesen in deinen Shownotes.
Möchte ich absolut empfehlen, dass man da ein bisschen was lest dazu. Da gibt es nämlich einen Satz daraus, nämlich jeder Empfänger soll auch zum Sender werden. Das ist ein falsches Zitat, hat der Brecht nie gesagt. In Wirklichkeit hat den Satz der Enzensberger gesagt, aber wird immer auf den Brecht zurückgeführt, ganz genau. Aber den Satz finde ich trotzdem ganz gut und in gewissem Sinn erfüllt ja das Podcasting das. Nicht? Jeder von uns macht einfach da fröhlich Programm, worauf wir Lust haben, wir verbreiten das über das Internet.
Absolut.
Aber was fehlt halt noch, ist das in diesem alten wörtlichen Sinn mit dem zum Sender werden. Und ich habe mir gedacht, das würde ich ganz gern auch noch können. Mhm. Nicht dürfen, weil dürfen darf man es ja nicht, aber können würde es ganz gerne.
Na, dürfen darf man schon. Die Frage ist die
Sendeleistung.
Ganz genau.
Die ist nämlich eigentlich limitiert. Also für Österreich, ich weiß es nicht, in Deutschland sind es angeblich 50 Picowatt, mit denen man senden darf.
In Österreich darf man mehr.
Darf man mehr?
0,1 Milli.
Ja, aber das Ding ist auf jeden Fall da wesentlich mehr. Also ich habe ein bisschen geshoppt in Singapur und habe da einen Monosender und einen Stereo-Sender mir geklickt.
Sagt er drauf, das sieht man auch super im Video. Wer heißt der Mono, wer heißt der Stereo?
Der kleine ist der Monosender und der große ist der Stereosender. Und auf denen kann man einfach Audioquellen hineinspielen über die Klinkeneingänge. Sie hätten auch Mikros drauf, aber die Mikros sind natürlich in Wirklichkeit Schrott, aber über die Klinkeneingänge klingt es wirklich ganz gut. Mhm. Der Monosender ist okay, der hat ein bisschen einen komischen Frequenzgang, also dem fehlen ein bisschen die Mitten. Aber keineswegs so, dass man Sprache nicht verstehen würde. Also es ist absolut verständlich, was rüberkommt, aber...
Von wo aus fehlt das? Vom Mikrofon oder von... Also
über die Klinke auch. Über die Klinke auch direkt. Fehlt es absolut. Also der hat keinen linearen Frequenzgang. Aber wenn man sich das anschaut, da ist halt auch nicht viel drauf. Bei dem Stereosender schaut das Ganze schon ein bisschen besser aus. Also da war ich ehrlich verblüfft. Ich habe das in einem Zimmer der Wohnung zusammengestöpselt und bin dann zur Stereoanlage begeben, die am anderen Ende der Wohnung ist und habe das Ding aufgedreht und dachte, alter Schwede, das klingt ja richtig gut.
Wirklich?
Ja, das klingt wirklich gut. Also es ist natürlich nicht die Qualität, die jetzt mit der Ö3 ausstrahlt oder sowas, die haben ein bisschen andere Technik da dahinter. Aber ich habe mich so erinnert gefühlt an die Zeiten, wo so das Privatradio angefangen hat. Mhm. So ungefähr in der Qualität ist es. Also es ist wirklich Stereo, es ist sauber da, es ist genau auf der Frequenz, auf der es sein sollte. Also du kannst mit Tippschaltern einstellen, wo es, auf welcher Frequenz das Ding senden sollte. Und das eine betreibt man mit einem 9-Volt-Block, das andere mit 4 Minionzellen. Mhm. Das reicht absolut aus, um eine ganze Wohnung locker zu beschallen. Das Ding ginge auch viel weiter, als es als eine Wohnung
gehen sollte.
Wie stark, sind die?
Das weiß ich nicht
wirklich. Sendeleistung.
Für zu viel auf jeden
Geschätzt.
Fall. Keine Ahnung.
A Watt?
Nein, das glaube ich jetzt auch wieder nicht.
Ist viel.
Ja. Ja, also ich würde sagen, vielleicht 0,1 Watt oder irgend sowas.
Also in 0,1 Watt, okay, das ist 12.
Ja, das ist 2, ja. vor allem, du weißt ja nicht, wie es ausschaut mit jetzt Funkenstörungen. Sendet er auf anderen Frequenzen auch noch, als auf denen, auf denen er eigentlich senden sollte. Mhm. Und da habe ich relativ wenig Möglichkeit, das zu messen, weil wie misse ich das ganze Spektrum ab, da weiß ich jetzt wenig, wie man das tun könnte. Nicht?
Da brauchst du ein KISS-Auto.
Na, ja, genau.
Vom Output her wird das ist es in Österreich zumindest. Also das, was das Teil ausschickt, das ist die Frage, nicht was ankommt. Ne?
Ja, aber er sollte ja nur auf den Frequenzen raussenden, auf denen er senden sollte und nicht irgendwo sonst nicht noch
hinkriegen Müll.
Also das rechtliche Frequenzspektrum von FM ist frei, also UKW da ist sonst nichts, das habe ich abgescannt, nicht, aber ich habe nicht unterhalb oder oberhalb geschaut, der sonst noch vielleicht dort anstellt, weiß ich nicht. Aber es hat mich echt verblüfft, um wie wenig Geld man wie gute Sendeleistung zusammenkriegt. Nicht? Also das kleinere Ding kostet um die 2 Euro, das größere kostet glaube ich um die 4 Euro.
Mit allen Bauteilen?
Mit allem drum und dran, Batterien nicht, aber
sonst. Ja, ja, aber kommt das als Bausatz daher?
Oder das kommt als Bausatz, das eine sind so, da die sagen 40 Teile und das andere werden sein 60, 70 Teile, so in etwa, die man da zusammenlötet. Das ist alles nicht SMD, sondern relativ groß, also das kann man noch relativ locker löten. Mhm. Der ist ein bisschen mühseliger, der IC, der hat 8x2, glaube ich, oder 12x2 oder irgend sowas. Der ist ein bisschen mühseliger, aber das geht eigentlich auch überraschend gut. Also
gegenüber den letzten Lötbeispielen, die du mitgebracht hast, muss man sagen, also die Lötpunkte.
Ja, ja, die Härte ist ja die Unterseite
die
anzuschauen.
Ich meine, schön, das ist ja da. Mittlerweile kann er es, ne? Das war jetzt Urgurschat.
Und warum es hauptsächlich auch jetzt herzeigt, ist, um zu motivieren, dass man so Sachen relativ schnell kann, was ich nicht gedacht hätte. Ich habe nämlich eigentlich das Gefühl gehabt am Anfang, dass ich zu zitter für das ganze Zeug. Ich habe nicht. Das wird besser, ja. Also die.
Wirklich?
Ja, das, also, ich dachte, dass das begrenzt ist durch was im Hirn.
Das habe ich, hab ich nicht gemeint mit wirklich, sondern mich verwundert. Ein bisschen so quasi diese Hemmschwelle, die du hattest. Ja, oder dieses, so quasi, ich traue mir das nicht zu oder ich habe da ein Problem damit.
Nicht zutrauen jetzt auf intellektueller Schwelle, sondern wirklich nicht. Die mechanische Geschichte. Ja. Weil ich habe zum Beispiel immer wieder Probleme, Fäden einzufädeln in sehr dünne Nadelöhre. Das müsstet ihr jetzt einmal wieder probieren, ob das jetzt auch besser geworden ist. Das darf mich interessieren. Das habe ich jetzt seitdem noch nicht probiert. Und der nächste Schritt ist dann SMD-Löten, da habe ich jetzt auch damit angefangen, das ist dann wieder eine Dimension kleiner. Und vor allem ist das Hauptproblem, wenn da das Bauteil wegfliegt, weil du das irgendwie ungeschickt angegriffen hast, dann nimmst du das wieder und legst drauf. Wenn du das mit einem SMD-Bauteil, wenn du den mit der Pinzette nimmst und der springt weg von der Pinzette, dann hast du nur eine beschränkte Chance, das im Zimmer wieder zu finden. Ja, weil du kannst nur grob die Flugkurve antizipieren und wenn du schnell genug warst, kannst du ungefähr sagen, wo das gelandet ist. Und dann kannst du suchen gehen, weil die Dinger so klein sind. Nicht? Also das
ist lustig.
Da hat man dann ein bisschen mehr Verschleiß.
Ich meine, ich habe in meinem Leben vielleicht zweimal was gelötet, aber bei uns in der Familie war das einfach so quasi normal. Ja, ja. Also Elektrotechnikerfamilie, da hat er vielleicht löten, bitte.
Ja.
Ja. Meine Mutter hat ein halbes Leben lang SMD gelötet, das ist überhaupt kein Thema. Ja. Und deswegen habe ich oder bin ich verwundert, dass da jemand so quasi eine Hemmschwelle hat oder so.
Also nicht, dass ich es könnte. Elektrische aber Sachen habe ich einmal gelötet, nicht? Also für meinen Vater einen Kopfhörer gefixt, sowas kein Problem, aber Kleinzeug, also Elektronik habe ich nie wirklich gemacht. Nicht? Nein, das macht viel Spaß, man kann da so richtig reinkippen in diese Sachen.
Man lernt ja in Wirklichkeit nur eins, und zwar wie man sich seinen Finger abstützt oder seine Hand abstützt, dass sie nicht mehr zu zittert.
Naja,
und ich mein,
es hat schon psychische Komponente
ab. Nein, natürlich.
Das sechste Mal das Ding weggeflogen ist, dass du nicht auszuckst und dabei
also ohne Geduld würde ich es nicht versuchen. Ja. Ohne Geduld würde ich es auf keinen Fall versuchen. Aber das mit dem Abstützen, dann lernst du so einfach ganz langsam. Selbst man lernt sozusagen seine Eigenfrequenz kennen, ne? Wie man zittert. Und, und irgendwann einmal war es genauso wie, keine Ahnung, so wie bei einem Computerspiel. Wenn er da um die Kurven fährt, dann muss ich drucken. Und wenn ich jetzt da in die Richtung hinkomme, muss ich runtergehen, rausziehen. Hat es hingehört?
Und
hat sie doch hingehört, geh durch die Bude suchen, wo das Teil hingeflogen
und
ist.
Und du lernst das Fließverhalten vom Lötzinn zu antizipieren. Also das lernst du dann auch auszunützen, wo das jetzt in welcher Temperatur hinfließen wird.
Und das ist der große Vorteil von temperaturgesteuerten Lötstationen.
Absolut,
weil,
ja.
Alter, du liest hinten auf dem Lötzinn nach, okay, ich stelle es auf 230 und ich fahre mit 230 und zwar formiert dich. Und es geht alles.
Ja, ja, genau.
Nichts gegen meinen 16 Watt Erser, der ungesteuert ist, aber im Vergleich zu einer gesteuerten Station ist das ein Dreck.
Das war auch ein deutlicher Sprung. Ich habe zuerst einen zwar gesteuerten gehabt, aber der hat die Temperatur nicht angezeigt. Und jetzt habe ich eine Lötstation, die auch die Temperatur eben rückmeldet, sodass ich weiß, er ist schon so warm oder nicht draufgreifen, weil das wird noch die, wenn es nach Händel riecht, nicht, dann
war es das falsche
End und so.
Ja. Echt, Mensch riecht nach Händel oder was?
Nein. Jegliches Fleisch riecht ungefähr gleich, wenn man es grillt. Vor allem zu heiß grillt, nicht? Ja, if it smells like chicken, you're doing it wrong, or you're holding it wrong. Wobei die SMDs, die kann man sich auch implantieren, das habe ich auch schon zusammengebracht. Das braucht dann eine Zeit, bis es rauseitert, aber es funktioniert.
Schön.
Ja, also wer sich das nicht zutraut, traut es euch doch zu.
Auf jeden Fall.
Das kann man einfach, kann man einfach lernen.
Herr Stefan, wir kommen jetzt alle zu dir.
Na super. Ja.
Ich habe dann einen Bausatz gekauft, bitte.
Genau, ja. Ja.
Das. Gut. Ich würde sagen, haben wir noch was? Ich glaube nicht, oder? Wir sind
Wir sind durch. Dann sage ich vielen Dank. Ich spiele das Outro. Und bis zum nächsten Mal, oder? Alles so sagen.
Jo. Schönen guten Abend.
Eine gute Nacht.
Schlaf gut.